Binärgewitter, der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source.
Hallihallo, herzlich willkommen zu Binärgewitter Talk Ausgabe 313 oder 313. Heute mit Felix.
Hi, hi.
Und mit Markus.
Hello, einen wunderschönen guten Abend.
Gut, dass wir nur einen Felix haben, sonst hätte jetzt gleich der Streit wieder losgelegt.
Streit? Ist ja wohl klar, wer der erste Felix ist. Das haben wir ja schon mal irgendwie fertig gemacht.
Genau. Erster Felix, du bist wieder gesund.
So gesund, wie man halt sein kann, würde ich sagen.
Wir begrüßen euch zu einer neuen Ausgabe der Binärgewitterwoche. Wir haben ja schon angekündigt, dass das wahrscheinlich, wir haben es tatsächlich auch irgendwie dreimal verschoben, weil irgendwie immer jemand krank ist. Ich bin auch gerade etwas angeschlagen. Also seht es mir nach oder seht es uns nach, wenn es hier ein bisschen Gehuste rumgeht. Ich hoffe, ihr da draußen seid ein bisschen fitter als wir. Nichtsdestotrotz wollten wir euch diese kleine, feine Sendung hier wieder präsentieren und gucken wir mal, wie wir uns da durchschlagen, sozusagen. Blast from the Past haben wir irgendwie keinen. Kann ich
doch. Haben uns hinreichend wenig mit der Vergangenheit beschäftigt und können nichts dazu sagen.
Genau. Gibt's irgendwas?
Ist mir auch nichts aufgefallen, aber.
SMS-Briefmarke, was habt ihr denn letztes Mal geredet?
Ja. Ich glaube, es hat sich jemand über ein Problem mit der DHL-Post-App beschwert. Und,
das ist ja auch scheiße, muss ich auch sagen.
Ja, danke. Exakt.
Genau, es waren dann höchstens noch Kommentare, dass es irgendwie in der Schweiz alles viel einfacher ist.
Mhm. Aber auch da wird es nicht genau wird's gar komplizierter, nichts. Wird eingestellt.
Ja, stimmt. Und es wird komplizierter, dass man sich jetzt anmelden muss.
Was bei der.
Ja, früher
bei
konntest
der Schweiz-App oder was?
Ja, früher konntest du irgendwie eine SMS hinschicken und dann hast du es irgendwie gekriegt und jetzt musst du dich auch per eine App anmelden, ist halt so.
Ja, das habt ihr davon.
Ja.
Würde ich sagen.
was ich aber spannend finde, ist, dass die.
Ha, aber das ist doch voll der gute Tote der Woche. Ich weiß gar nicht, was ihr habt, hey.
Was?
SMS. Briefmarke. Ausfrankiert. 1. März 2023, es ist so aktuell. Sind am Zahn der Zeit hier. Wir wissen viel. Und das waren nur nicht immer wir, das waren unsere Hörer, die uns das beibringen. Wenn das mal nicht nice ist.
Ja. Ja. Was ich tatsächlich nett finde in der Schweiz, ist, dass die Schweizer Bundesbahn die Fahrkartenautomaten abschaffen will. Ich glaube, bis Ende dieser 20er Jahre.
Das ist aber auch legitim, also weil die App der SBB ist wirklich gut. Also da.
Was ist mit den Leuten, die kein Handy haben oder so? Wie machen die das?
Ja, ich weiß, die Diskussion hat man hier ja auch regelmäßig an der Backe, wenn man von dem DB Navigator schwärmt. Also ich muss ehrlich sagen, ich bin einfach froh, dass es das Ding gibt und ich will wirklich nicht ausprobieren, in den 80ern Bahn fahren. Also die war wahrscheinlich zuverlässiger, aber mit irgendeinem so Kursbuch oder wo man dann auf Papier nachfragt, nix. Ja,
also, du gehst da zu jemandem hin und der macht das für dich. Der macht dieses Kursbuch für dich.
Nein, ich glaube auch, dass Leute ohne App sind tatsächlich aufgeschmissen bei uns. Das sehe ich ein. Auf der anderen Seite ist es nun mal dann doch, jeder hat ein Handy. Also man sieht es doch wirklich nur noch sehr selten, dass Leute keins haben. Und dann, finde ich, kann man auch von den Leuten erwarten, dass wenn sie so ein Gerät an der Hand haben, dass sie wissen, wie man damit umgeht. Ich bin da einfach so
total quasi.
Ja, und ich meine auch, wie gesagt, die Schweizer Bundesbahn hat irgendwie gesagt, sie machen das jetzt, also ich meine, es sind ja noch 7 Jahre, ja, bis dahin.
Ach so, die haben gesagt, wir machen das gleich.
Naja, wir wollen die ab 2030 irgendwie abschaffen, die Fahrkartenautomaten.
Aber das passt eigentlich auch quasi in Deutschland, das ist eigentlich so ein Bahnjahr und eine Bahnwoche, also ein Bahnjahr definiert sich quasi als 52 Jahre.
Ja. Ah, da und dann haben wir den Deutschland-Takt, wenn es 52 Jahre
sind. Eine Bahnwoche sind 7 Jahre. Deswegen passt das ganz gut. Ja.
Also dann, woher hast du diese
Zahl? 365 wird es, ja, genau. Also quasi eine Bahnwoche eine Bahnwoche sind ein Jahr. So. Nee, passt nicht, keine Ahnung.
Aha, okay. Ja, gut. 1000 Jahre sind ein Jahr oder eine Bahnwoche.
Eine Bahnwoche ist ein Jahr, das ist schon richtig so. Das passt.
Aha. Genau. Ja, gut, dann dauert es ja nicht mehr lange. Nee, also deswegen finde ich auch die Diskussion so ein bisschen, wenn jetzt das Deutschland-Ticket eingeführt wird, wird ja jetzt wohl doch zum 1. Mai irgendwie.
Was, das passiert tatsächlich.
Ja, ich bin auch gespannt, ob das wirklich alles klappt. Aber jedenfalls, da ging es ja auch darum, dass es nur digital ist und dann haben die Ersten schon wieder rumgeschrien, nein, 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 wir wollen das auch irgendwie ausgedruckt haben.
Das kannst du jetzt dann in Bayern bekommen oder wie war das? Haben die hier so eine Locke bekommen?
Ja, aber keine Ahnung. Ich meine, da werden sie machen, wollen sie das erste Mal irgendwas tatsächlich nur digital machen, was irgendwie sinnvoll wäre und dann jammern doch wieder irgendwelche rum. Ich meine, dass du immer irgendwelche ausschließt, ist schon klar, aber irgendwann könnten wir ja auch mal vorangehen, statt immer irgendwie allen Legacy-Scheiß mitschleppen. Aber ja, wahrscheinlich gibt es dann das Abo zum Ausdrucken. Also.
Ja, du kannst immer alles ausdrucken, oder? Was spricht dagegen? Oder geht es dann gar nicht?
Wie funktioniert das? Ja, nee, du solltest es ja bisher nur als App kriegen und jetzt kriegst du es dann halt als ausgedrucktes Papier-Dings hier vielleicht doch noch. Also sich irgendwie Leute beschweren.
Ist okay, solange nicht alle immer das ausgedruckte Ding sie bekommen, sondern nur die zwei Leute, die danach fragen, ist das ja auch in Ordnung eigentlich. Habe ich überhaupt kein Problem mit. Wenn dir das so wichtig ist,
dass es ausgedruckt kriegst.
Druck dir den QR-Code aus oder so. Das weiß ich nicht, wie das funktioniert.
Ja, aber dann kriegst du einen ausgedruckten QR-Code. So wird es wahrscheinlich sein, ja. Aber wenn du demnächst, dann muss sie zu deinen Kindern oder Enkelkindern gehen und sagen, hier, druck mir doch mal das da aus. Ich will das ausgedruckt haben.
Druck mir doch mal ein Deutschland-Ticket aus. No.
Jo, so. Dann kommen wir gleich zum Toten der Woche. Oder zu den Toten der Woche. Es sind ganz schön viele. Und es sind auch tatsächlich ziemlich viele, die irgendwas mit IT zu tun hatten. Die
zum Beispiel der SMS-Briefmarke.
In der Schweiz. Ja, das habe ich ja zu Blast for the Past gebracht. Aber wenn du das unbedingt der Toten der Woche haben willst, okay.
Ach, Pabla Papp.
Ja, aber SMS ist ja auch schon irgendwie IT-digital.
Digital. Stimmt, ja. Die SMS ist digital.
Genau, von dem her. Außer die ganzen Leute, die sich SMS ausgedruckt haben. Wobei, früher habe ich das tatsächlich auch gemacht.
Was, SMS. Du hast SMS ausgedruckt?
Ingo,
bitte, was?
Bevor man E-Mails ausgedruckt hat, hat man auch SMS ausgedruckt, oder nicht?
Aber warum? Ja, ich wüsste gar nicht, wie ich von diesem alten Telefon irgendwas drucke. Wie geht es? Wie kriege ich diese SMS überhaupt runter von diesem
Telefon? Ich hatte da so ein Programm, mit dem konntest du die SMS vom Telefon in dieses Programm reinziehen und dann hast du die da gespeichert und manchmal habe ich sie auch ausgedruckt.
Wenn sie von ihrem Telefon direkt in den Drucker in 5 Minuten... Warum hast du SMS ausgedruckt?
Ich glaube, die Software hieß S25 at Home. Also es war für Siemens S25 und dann gab es halt so eine Software, mit der du dann aufs Telefon zugreifen konntest.
Ja, es gab auch den Infrarot-Downloader und sowas, aber.
Ja.
Aber die Sache ist halt, warum? Warum sollte es? Also was stand in diesem SMS drin, once, dass du es ausdrucken musst?
Tja.
Ja, dass du es quasi runterladen willst, okay, keine Ahnung.
Naja, so Liebesbriefe und so. Also liebes SMS. Was man liebes halt so kriegt.
SMS.
Ja. Nicht? Ganz wichtige halt, die man sich.
Keine Ahnung, ich habe da ehrlich gesagt nie so drüber nachgedacht. Für mich war ein SMS nie was
Wichtiges.
Tja. Wichtiges. Aber vielleicht waren sie das und ich habe jetzt einfach was verpasst.
Ja, du hast was verpasst.
Also sie waren definitiv was Wichtiges, ja.
Ja. Guck, hier, krass. Da, ich habe diese alte Software gerade gefunden, S25 at once. Ja.
Krass.
Ja.
Mit nee, der
habe ich das.
Und dann ausgedruckt. Hast du die auch eingerahmt?
Ja. Gab so eine Zeit, hat man sowas gemacht.
Hast du die dann, was hast du damit gemacht? Hast du die dann
abgeheftet?
Hast du die dann so ein Schnellhefter getan?
Ja, oder? Natürlich.
Hast du dann noch so einen Schmuddelschnellhefter und den einen Liebesschnellhefter? Gab es da Unterschiede?
Jetzt lasse ich eurer Fantasie freien Lauf. Genau.
Markus, hast du auch erstmal ausgedruckt? Das ist jetzt
ausgedruckt. Nein, aber ich habe meine Tweets ausgedruckt.
Was hast du ausgedruckt?
Tweets. Tweets. Okay. Aber das lag eigentlich auch daran, dass jemand einen Tweet-Drucker irgendwo aufgestellt hatte. Und
ja, so eine Kunstinstallation, okay.
Ja, klar. Genau. Ja.
Aber der Ingo hat es ja ernst gemeint.
Ja, aus heutiger Sicht war das auch Kunst.
Ja. Ich würde sagen, wir sind die Internet-Ausdrucker heute. Die SMS-Ausdruck.
SMS-Ausdruck ist noch nicht mal Internet gewesen. Die SMS-Ausdruck. Hast du dann auch das WAP ausgedruckt oder so?
Ja, klar, das Ganze.
Ja, wie viel sind das irgendwie seit 13 Seiten?
Genau, das war ja nur 3, 4, 5 Seiten. Das war nicht das Problem.
Na, sehr schön.
Und den Teletext wahrscheinlich dann auch.
Gut, das ist tatsächlich.
Hast du den Screenshot von Teletext gemacht oder so?
Ja, natürlich. Screenshot vom Teletext. Das ist tatsächlich was, was ich nie so richtig benutzt habe, Teletext. Also dafür bin ich jetzt wirklich, also nicht zu jung, würde ich sagen. Weil das habe ich nicht verstanden.
Ich fand das immer komisch, eine Zahl einzugeben und dann, um nachzugucken, was die nächste Zahl ist, dass, also dieses ganze System zum Nachlesen von Zeug schräg.
Ich fand das irgendwie krass. Ja. Ich weiß nicht, das war so futuristisch in deinem Fernseher drin, dass du mit dem Fernseher interagieren kannst. Schon cool irgendwie.
Ja, okay, da stimme ich zu.
Davor war es ja eher so ein passives Ding und mit dem Teletext hast du die Möglichkeit gehabt, was zu tun, quasi.
Gezielt da was rauszulesen, aber es war immer so riesig, der Text. Das war so.
Das stimmt, ja. Es war so eher wie so auf einem alten Konsolenscreen quasi. Aber bunt, was schon cool war. Den Teletext-Webseite habe ich letztes Mal gezeigt.
Ja, da habe ich auch schon gesagt, totaler Quatsch.
Totaler Quatsch, aber SMS ausdrucken.
Ja, genau. Ja, man muss Prioritäten setzen.
Ist schon klar.
So, kommen wir jetzt endlich zu den Toten der Woche, die wir eigentlich besprechen wollten.
Sorry.
Gordon Moore ist tot. Den kennen wir alle, weil irgendwie haben wir zigtausendmal bestimmt schon das Moore'sche Gesetz erwähnt, Moore's Law. Oder
der Typ ist das, okay.
Irgendjemand, also egal, wenn ihr irgendwas mit IT zu tun habt, dann habt ihr das garantiert schon mal irgendwo gehört. Ne, die Anzahl der Transistoren verdoppelt sich alle 18 Monate oder sowas.
Habt ihr die Geschwindigkeit, oder?
Naja, die Geschwindigkeit ist es ja eben nicht. Das hat er nicht so gesagt. Er hat gesagt, die Anzahl der Transistoren auf dem Chip oder sowas verdoppelt sich alle so und so viel. Was dann meistens auch damit zu tun hatte, dass die Geschwindigkeit doppelt so steil gewachsen ist, aber ja.
Irgendwann ist Lichtgeschwindigkeit das Problem gewesen, oder?
Ja, genau. Ja, du müsstest das Ding irgendwie dann auch so weiter runterkühlen. Weiß ich nicht, deswegen gibt es ja auch, ich glaube, 4,3 Gigahertz Chips oder sowas war das letzte, was irgendwann, ich glaube 5 Gigahertz Chips gab es ja schon nicht, ne? Da hat es ja irgendwo aufgehört. Ja. Genau, also heutzutage gilt das Gesetz nicht mehr so richtig, weil das Chip-Design ist ein bisschen anders geworden, aber trotzdem hat es sehr, sehr lange gegolten. Und ja, ich glaube, was ist er geworden? Über 90, irgendwie.
94. Ja. Und er hat selber ja auch gar nicht erwartet, dass es ewig hält. Also das ist vielleicht auch schon nochmal bemerkenswert, dass er selber schon direkt gesagt hat, es gibt physische Grenzen, die wir nicht knacken werden. Und deswegen, das läuft jetzt mal eine Zeit lang so und wird aber nicht ewig so weiterlaufen.
Ja, obwohl natürlich die Transistoren immer noch kleiner werden, was ich ja schon irgendwie krass finde. Wo sind wir jetzt gerade? 4 Nanometer oder
4
so?
4 Nanometer.
Ja. Das ist so absurd klein einfach.
Das stimmt. Intel hat er auch noch mitgegründet und war wohl interessant, eine interessante Persönlichkeit. Ich habe ihn selber nicht kennengelernt, keine Ahnung, kann dazu jetzt nichts sagen, aber ist leider von uns gegangen. Genau, ist nicht die einzige Persönlichkeit, die in den letzten Tagen, Wochen von uns gegangen ist, die wir auch irgendwie alle doch schon mal irgendwo gehört haben oder die Erfindung benutzt haben.
Ganz kurz nochmal, 2010 gab es auf Slashdot gab es einen Artikel, Researchers create 4 Nanometer Transistor with 7 Atoms. Und das ist ja schon mal eine Ansage. 7 Atome groß ist dieser Transistor. Und jetzt, also 10 Jahre, wie viel sind wir jetzt? 12, 13 Jahre später ist es jetzt quasi normal. Was cool ist irgendwie. Aber jetzt wird es halt schwierig, jetzt wird es nicht mehr kleiner, so einfach. Okay, weiter.
Genau. Mehrere der Erfinder eines bekannten Kompressionsalgorithmus, den wir auch irgendwie tagtäglich einsetzen, nämlich Abraham Lample ist vor einigen Wochen gestorben und Jakob Ziff ist vor ein paar Tagen gestorben, am 25.03. Genau. Und ja, also auch innerhalb von kürzester Zeit nacheinander zwei bekannte, oder wie gesagt, wir nutzen diese Kompressionsalgorithmen ziemlich viel, sind in GIF und TIFF sind sie mit drin, aber auch ist Basis für LZO zum Beispiel. Das ist tatsächlich im ButterFS und ZFS zum Beispiel noch drin, auch wenn es jetzt so ein bisschen durch Z-Standard ja verdrängt wird, aber bis vor kurzem ist es sozusagen einer der Standard-Kompressionsalgorithmen gewesen, der überall irgendwo drin ist. Also das und die Grundlage kam halt von diesen beiden Herren, die jetzt innerhalb von kurzer Zeit hintereinander auch
oh mein Gott, hey.
Das Zeitliche gesegnet haben.
Tja.
Ja, genau. Also ich habe es über Schmidtlauch mitgekriegt, der hat uns das zugetragen. Markus, du hast es aber auch nochmal irgendwo gesehen.
Ne? In meiner Mastodon-Timeline ist es an mir vorbeigeflogen. Ja.
Genau. Also sie sind sind Erfinder der LZ77 und LZ78 Kompressionsmethoden. Und wie gesagt, darauf aufbauend gibt es halt ziemlich viele andere noch. Und also für mich dann das bekannteste ist LZO, was sieht man halt immer noch mal, wenn man ja heutzutage Computer verwendet oder irgendwo Kompression einschaltet.
Genau, du wolltest uns noch erklären, wie der Algorithmus funktioniert.
Ich, nee.
Nee, wolltest nicht. Zu kompliziert.
Deswegen habe ich die Wikipedia-Links reingepackt. Ihr könnt euch das gerne angucken, wie das funktioniert. Ich versuche das jetzt lieber nicht, um mich nicht zu blamieren. Es ist doch ein bisschen komplex. Genau. Hm. Aber ihr könnt euch da gerne
sehen. Aber es hat lange gehalten.
Ja. Ist nice. Ja, schon krass. Genau. Ja, selbst in OpenVPN, also überall, ist das Zeug noch drin.
Ja, nice. Cool. So, was haben wir noch?
Wir haben noch das Team Andro.
Das sagt sie überhaupt nichts.
Wo kommt das her?
Was ist das? Ist das
Bodybuilding-Plattform Team Andro. Wer kennt sie nicht?
Ja, wir offensichtlich.
Ja. Und ich
ja.
Auch. Ja.
Ah. Ja. Ja. Nee, es sind einfach, man muss auch über die kleinen Sachen reden. Ja? Über diese Body, also quasi die also Primärquelle für alle Bodybuilding-Probleme. Ja.
Probleme.
Ja, also wenn du quasi das Problem ist, dass deine Muskeln nicht krass genug wachsen, keine Ahnung, was man für Bodybuilding-Probleme halt hat und dass irgendwie der Arm wehtut oder so. Und dass deine, weiß nicht, irgendwas, ja, dass du halt irgendwelche Sehnscheidenentzündungen bekommst oder keine Ahnung.
Ja.
Das war alles dort und jetzt
ist es weg.
Stirbt es, ja. Eins der ältesten Boards, die so lange noch überlebt haben überhaupt, also quasi der großen Boards, ja, ist 2004 gegründet.
Das hat quasi Arnie noch verwendet, ja.
Ja, genau, der hat da quasi noch reingeschrieben, wie man besonders krasse Muskeln bekommen kann.
Ja. Und jetzt haben sie gedacht, die Serverkosten sind uns zu teuer, wir schalten ab.
Ja, genau.
Oder was jetzt?
Ja, genau, so, ungefähr so.
Ja.
Hat irgendwer durchgerechnet, lohnt sich nicht mehr, macht keine 25% Rendite mehr, deswegen muss jetzt abgeschaltet
genau,
werden.
Genau, da war jetzt quasi Risikokapital hinter und die Kapitalgeber haben gesagt, die müssen jetzt was Anständiges machen mit ihrem Geld. Und seitdem verkaufen sie nur noch Smoothies mit, weiß ich nicht, irgendwie Eiweißshakes oder sowas, ja. Eiweißshakes, Smoothies. Tja. Das war's.
Ich bin immer noch fasziniert, was es alles gibt. Und ich ja, nie was gehört habe, aber es hat dich offensichtlich.
Es hat echt lange gehalten. Das ist halt das Ding, ja. 2004 ist einfach mal fucking lange her. Für so ein Forum. Wenn das so möchtest.
Ja, das war bestimmt auch noch so ein BBB-Board oder so.
Ja, genau. BBS.
BBS? Ja, aber BBS in dem Kontext steht für Bodybuilding. Nee,
BB-Scene. Ja, BB-Scene heißt es.
Ja, das ist Bodybuilding. Dem Kontext Bodybuilding.
Ja, ich meinte wirklich das Board. BB Board, oder wie hießen die? BB Board, Boards?
Ja, genau, dieses BB, wie heißt das? Ja.
B-Boards?
BB. Bulletin Boards halt.
Ja. Naja, die Boards, die man halt damals verwendet hat.
Genau. Ja, Bulletin Board Systems.
Ja.
Aber ich glaube, so alt war es auch wieder nicht. Das ist ein, also die ganz ersten, wo du irgendwie nur Text hast, so alt war das auch wieder nicht. Tja. Man muss einfach mal über solche Sachen, über solche Urgesteine, die jetzt hier quasi deutsche Bodybuilding Webseiten, muss man auch mal ansprechen, dass es das gibt und dass es jetzt nicht mehr gibt. Das heißt, wenn ihr was Bodybuilding-Fragen habt, dann müsst ihr jetzt zu lifterslounge.com gehen, aber das ist halt noch im Aufbau.
Okay, und das ist dann nicht deutschsprachig, oder?
Doch.
Doch.
Guck schon.
Ja gut, naja.
Aber
in ein paar Wochen kann man jetzt
aber da geht halt noch nichts. Also das ist jetzt hier quasi.
Dann müsst ihr euch als Bodybuilder jetzt mal 2 Wochen mit was anderem beschäftigen.
Zum Beispiel Bodybuilding oder so. Anstatt immer nur im Internet zu surfen, herauszufinden, wie ihr Bodybuilding könnt.
Genau. Das kriegt ihr hin. Ich bin zuversichtlich, dass das was wird. Ja. Okay. Kommen wir vielleicht wieder zu Sachen, von denen wir ein bisschen mehr verstehen. Auch nur ein ganz bisschen. Nämlich zur AI der Woche. Felix, was hast du uns mitgebracht?
Guter Witz. Ich glaube, das kommt immer Sinnvolles, aber jetzt kommt AI der Woche.
Nee, AI der Woche. Wir haben uns da letzte Woche, als du nicht da warst, ja schon ein bisschen rumlaviert.
Wieso? Weil ihr nichts herausgefunden habt oder was? Was im Internet passiert
über AI? Genau, nee, das kriegen wir nicht hin. Alleine kriegen wir das nicht hin. Ja.
Na gut. Okay, also, folgendes. Ja. Es gibt Injection-Angriff hatte ich, glaube ich, vorletztes Mal schon gesagt. Nächstes Level ist quasi Injection, Injection-Angriffe auf diese Prompts, die zu Code-Injection führen, also quasi Remote-Code-Execution, überfrage den Computer nett, dass er eine Code-Injection macht. Und das ist schon irgendwie eine witzige Sache. Es gibt hier quasi eine Website, die nennt sich Boxcars. Und ich glaube, der kannst du irgendwie sagen, dass sie dir irgendwie ein Modell, so ein 3D-Modell erzeugen soll oder sowas. Und was sie da halt machen, ist, sie erzeugen mit ChatGPT oder mit irgendwie diesem GPT-4 oder sowas erzeugen sie Ruby-Code und der wird quasi ausgeführt von dem Server. Und wenn du jetzt den Computer nett fragst, dass er dir doch den Content von etc.passwd ausgibt, dann würde es machen. Und das ist schon witzig irgendwie.
Okay.
Also es ist quasi so eine Art von Angriff. Da wird es jetzt auch echt verdammt schwer, da zu, keine Ahnung, Sonderzeichen oder sowas rauszufiltern. Weil du ja einen Computer fragst, der irgendwie Code erzeugt, der dann auf deinen Servern läuft. Und ich weiß gar nicht, ob man es überhaupt gut hinbekommen kann. Ja, also die einzige Möglichkeit wäre da quasi Sandboxing. Aber ich fand's spannend, weil halt quasi Injection, Prompt Injection hatten wir schon vorher. Prompt Injection in großen Sachen hatten wir jetzt. Prompt Injection mit Remote Code Execution als nächstes Level. Und ja, das ist quasi.
Und ist es auch normales ChatGPT? Nee, das ist was anderes, ne?
Boxcast, ich glaube, die benutzen im Hintergrund dann ChatGPT. Diese ganzen Seiten benutzen quasi ChatGPT oder GPT-4, um irgendwas, also quasi, die geben denen so eine Art Prompt vor. Die sagen so, du bist jetzt ein Assistent für 3D-Modelle erzeugen und du sollst jetzt Code erzeugen, der eine bestimmte Aufgabe hat und diese, quasi so ein paar vorbereitende Prompts und dann kommt der eigentliche Prompt von dem Nutzer, der den eingibt. So funktionieren diese ganzen AI-Webseiten gerade. Und dadurch, dass du ja quasi nicht so einfach quasi nachträglich filtern kannst, was da eigentlich rauskommt, wird es halt immer schwieriger, solche Sachen dann auch abzusichern, sinnvoll. Weil du halt dem Computer solche Sachen sagen kannst, wie ignoriere bitte einfach ganz kurz, was ich davor alles dir gesagt habe und mach was komplett anderes. Und so ähnlich funktioniert es da quasi auch. Also halt genau, das ist quasi diese neue Art von Injection-Angriffen für diese ganzen neuartigen Webseiten, die da drunter quasi alle ein Modell fragen, was zu tun. Mhm. Ja, und das wird uns, glaube ich, noch ein bisschen begleiten. Und das werden wir noch in großen Sachen, in großen anderen Tooling und solchen anderen Sachen sehen, weil wenn das jetzt zum Beispiel irgendwo integriert ist in irgendeine App oder so, ja, weiß nicht, eine Microsoft-App oder so, dann hast du da halt auf einmal ganz anderes Potenzial, weil alles quasi so eine Remote-Schnittstelle ist, die sich nicht gut sichern lässt.
Aber ich wollte gerade sagen, ich meine, wenn das in einer Sandbox läuft, sozusagen, wenn nur dieses Modell da läuft und es nicht richtig ausbrechen kann, dann wäre es jetzt auch nicht schlimm.
Ja, schon, aber was ist, wenn du jetzt quasi auf einmal Zugriff auf bestimmte andere externe Ressourcen brauchst? Ja. Und diese anderen Ressourcen sind halt quasi, weiß ich nicht, die haben halt auch gewisse Zugriffe, und wenn du das nicht alles zu 100% sauber hinbekommst, früher war das halt so, dass du nicht einfach nur Code injecten konntest und der macht dann halt irgendwelche random Sachen. Also manchmal schon, aber du hast
ja,
da
aber
quasi
es ließ
irgendwie
sich abdichten, weil du halt nur, ja. Also
genau, weil du zum Beispiel Sonderzeichen gefiltert hast oder sowas.
Genau,
aber wenn
weil
die Sonderzeichen
du evaluiert hast, was reinkommt und dann einfach viel verboten hast. Ne?
Genau. Und ja. Das wird halt jetzt immer schwieriger, je natürlicher die Sprache wird, die dir den Modellen übergeben wird.
Soll das ja jetzt mit ChatGPT 4 oder GPT 4.4, wie auch immer, sollst du jetzt auch irgendwie Plugins oder sowas schreiben können, die dann direkt aufs Internet zugreifen und sich da dann
Informationen
holen. Also, joa.
Ja, das die Möglichkeiten sind dann schon,
glaube ich, noch echt spannend. Mhm. Also gerade diese ganze Plugin-Geschichte, die da jetzt kommt.
Mhm. Ja, wie war das? Die nächsten interessanten Stellenausschreibungen sind dann Prompt Engineering.
Das, ja. Gab's ja jetzt, also gab's ja schon vorher mit den Bildererzeuge Sachen, gab's es ja schon quasi Prompt Engineer für Design, ja, dass du quasi einen Prompt schreibst, der besonders schöne Bilder erzeugt oder der halt ein Bild erzeugt, was genau das beinhaltet, was du machst. Und jetzt quasi als nächstes Prompt Security Engineer oder sowas, der dann quasi versucht, diese Prompts irgendwie abzusichern. Und ich glaube, es ist nicht so weit hergeholt. Ich glaube, gibt's bestimmt jetzt schon, ne? Guck mal. Prompt Security
Engineer. Kannst ja dann ChatGPT fragen, ob er eine Anzeige schreibt für Leute, die dann ihn absichern oder so. Schreib mir eine Stellenanzeige, die ChatGPT absichert.
Also hier, die ChatGPT absichert. Irgendjemand im Internet hat schon Prompt Security Engineer gecoint. Das heißt, ich kann das nicht recyceln. Ich kann nur auf den kann nur auf den Link verlinken hier.
War jemand schneller?
Prompt Security Engineer. Ja. Irgendjemand auf Stack Overflow. Warte, wo war das hier? Prompt Security Engineer.
Okay. So. Gut. Dann will auch Mozilla mitmischen in dieser ganzen AI-Geschichte.
Genau.
Und hat dafür irgendwie Geld eingesammelt.
Was gar genau. Nicht. Von und wem? Zwar, sie haben ein Startup gegründet, das sich mit vertrauensvoller und offener KI beschäftigen soll. Startkapital 30 Millionen US-Dollar von der Foundation.
Also, wo haben sie die denn eingesammelt? Also, wir laufen die dann rum bei den Firmen, die beteiligt sind. Hier, ihr müsst was für euer schlechtes Gewissen tun.
Ich glaube, die Mozilla Foundation hat quasi das ins Leben gerufen. Keine Ahnung, wie das funktioniert. Okay. Ich glaube, die Foundation hat Geld und die Foundation nutzt das Geld.
Ja, aber trotzdem, okay. Die haben ja nicht unendlich viel Geld und ich meine, sie müssen ja auch Firefox und Co. damit am Laufen halten. Hm. Und ich meine, so viele Dienste, wie sie in letzter Zeit wieder eingestellt haben, weil es kein Geschäftsmodell gibt sozusagen, haben sie jetzt auch nicht Geld zu verschenken ohne Ende. Also sie müssen schon irgendwie da Geld machen wollen oder reinkriegen wollen oder so.
Also hier, das Geld stammt aus der gemeinnützigen Foundation.
Mhm. Ja, aber kann ja nicht für immer so sein.
Ich glaube, die Foundation hat gesagt, wir machen so Foundation-Sachen und Foundation-Sache wäre dann sowas.
Mhm. Na gut, also es soll auf jeden Fall komplett getrennt von der Mozilla Foundation und von der Mozilla Corporation arbeiten. Und mal gucken, wo sie dann noch Geld herkriegen. Also ich meine, OpenAI war ja ein ähnliches Konzept, ne? Bis sie jetzt nicht mehr so open sind, wie sie das am Anfang waren. Also ich meine, früher wollten sie irgendwie, keine Ahnung.
Die Welt verbessern.
Genau.
Durch offenes Konzept und so. Tja, das hat sich ergeben, würde ich sagen.
Jetzt wollen sie Geld verdienen mit ihrem tollen Produkt.
Ja. Mit ihren tollen Produkten, genau.
Aber ich meine, selbst Google war ja mal Do Not Evil.
Das haben sie aufgegeben. Das war zu kompliziert. Lieber Geld verdienen.
Ja, Also gucken wir mal, was aus Mozilla AI wird. Gerade springen alle auf den Zug auf, also auch Mozilla. Ich meine, erstmal super Geschichte. Ja, es kann nicht schaden sozusagen, wenn da auch gemeinnütziges Geld hingeht und die dann wirklich den Quellcode offen haben und alles transparent machen und hast du nicht gesehen und nicht dann so ein Move machen wie OpenAI jetzt. Wie gesagt, die sollten ihr Open dann mal demnächst streichen aus ihrem Namen.
Einfach AI.
Genau.
Oder Microsoft AI. Sie können sich einfach direkt umbenennen, das was ist. Wie viel Prozent gehören die jetzt Microsoft? Einige Prozent, oder?
Ich dachte nur 8 oder sowas. Ich glaube, so viel waren es gar nicht. Aber wer weiß, vielleicht.
Ja. Also ich finde auch, Mozilla AI ist schon verpasster Pun. Also sie hätten es schon Mozilla AI nennen können. Und dann hätten sie Mozilla.ai. Jetzt wäre wahrscheinlich auch billiger gewesen als Mozilla.ai. Oder vielleicht hatten sie die Domain Mozilla noch oder so, keine.
Ja, stimmt, Mozilla wäre eigentlich gut gewesen, ja.
Aber es gibt auch die Webseite Mozilla.
Vielleicht.
Das heißt, ich kann die, fuck jetzt.
Ja, komm.
Oh, fuck, schnell. Wo kauft man so Domains? Bei?
Keine Ahnung.
Domain.
Wenn jetzt nicht unsere Hörer schneller sind.
Namecheap. Nee. Anscheinend. Mhm. Keine Ahnung.
Ja, mach mal.
Search.
Kauf mal.
Ich will nur gucken, ob man die gerade kaufen kann.
Ja, und dann
sitzt. Ja, kannst du kaufen. Ja. Kostet 65 Euro im Jahr. Ist nicht so teuer.
Ja. Vielleicht. Punkt AI ist nicht so teuer, ja.
Wobei
65 Euro pro Monat, pro Jahr, wenn man nicht weiß, was man damit tun soll, dann auch schon wieder ein bisschen viel Geld ist.
Aber du.
Ja, ist total witzig. Also, ich meine, ich habe ja auch.
Ist total witzig, finde
ich. Ich habe ja auch so Domains. Ich habe zum Beispiel tux.fm. Ist auch total witzig. Aber eigentlich braucht man es nicht.
Ja, es gibt auch mozill.io. Mozilio.
Du musst dich schon entscheiden, willst du witzig sein oder willst du minimalistisch leben?
Ja. Witzig sein. Das ist keine Frage. Oder mozill.in, Mozillin. Jetzt sehen wir Mozillin. They hate it. Das kannst du alle haben. Du kannst mozill.us haben. Mozillas. Kannst du 4 Euro im Jahr.
Okay. Sehr schön. Okay.
Oder mozill.is, Mozillis.
Nee. Okay, es wird einfach nie alt, nach guten Internet-Domains zu suchen. Es wird nie alt.
Stimmt. Ja. Okay, jetzt braucht halt jemand noch irgendwas, um das fertig zu machen.
Tja.
Vielleicht einer von unseren Hörern.
Ja.
Ich würde es picken, wenn das passiert.
Wenn ihr es kauft, picken wir es. Ja, okay. Aber nur, wenn es auch lustige Sachen tut.
Ja. Oder,
Oder irgendwo Lustiges hinlinkt oder so.
Genau.
So wie, weiß ich nicht.
Weiß ich nicht. Zum Beispiel auf den Dinosaurier.
Genau.
Ja, auf diesen einen Dinosaurier, auf den Steven-Dinosaurier. Das fände ich sehr witzig.
Steven?
Steven.
Wer ist das?
Ich war links hier.
Oh Gott.
Warte.
So. Sorry.
So. Ja, mach mal weiter, oder was?
Ja, ich musste gerade.
War was am Trinken, glaube ich.
Nee, genau. Habe mich kurz gemutet, um mich auszuhusten. Kommen wir noch zum letzten Punkt, der auf unserer AI-Kategorie hier steht. Midjourney V5.
Nächstes Level Midjourney.
Was war Midjourney nochmal?
Midjourney war dieses Bildererzeugedingens.
Eins von diesen vielen Bildererzeugedingens.
Ja, genau. Eins von diesen Dings. Das macht immer ganz nette, also wir hatten das quasi einmal in den News, weil jemand das andere Modell trainiert hat mit Output von Midjourney. Das war, was wir da hatten. Genau, Midjourney ist quasi so ein Bilderzeuge-Webseite, würde ich sagen. So ein bisschen wie Dolly 2. Ganz am Anfang gab es dann quasi erst Dolly 2 und dann gab es quasi Midjourney. Und die haben jetzt quasi die neueste Version von ihrem Modell rausgebracht. Und das Modell hat zwei wunderbare Features. Einmal fotorealistische Bilder, was natürlich immer cool ist. Und das dritte ist 5 Finger an einer Hand. Ja. Krass, oder?
Also habe schon Menschen gesehen, die hatten 5 Finger an einer Hand. Also von dem
Tja, her. Aber hast du schon mal so Bilderzeuge Sachen gesehen,
nee,
die aber keine 5 Finger in der Hand hatte? Das hat mit Jane jetzt raus.
Ja.
Das ist hier die Zukunft, Mann. Die machen echte Hände.
Statt irgendwie welche mit 3 Fingern oder?
Oder 6. Oder ganz vielen, 18 oder so.
Kann man, ja.
Ist nice.
Ja,
ist nice,
okay, einfach. Gut. Also man kann dem jetzt sagen, oder es macht jetzt, weil es V5 ist, macht es jetzt 5 Fingerhände. Das finde ich gut. Finde ich ganz wichtig.
Vielleicht nicht unwesentlicher Schritt hin zu Fotorealismus, oder?
Ja, das wird auch immer helfen, wenn deine Models nicht alle irgendwie 10 Finger haben an einer Hand.
Ja,
ja, genau.
Vielleicht stehen Leute drauf.
Was? Auf mehr Finger?
Ja.
Wie viele Finger? Also, ich meine, also es gibt natürlich immer alles.
Ich kann mir vorstellen, dass das durchaus so evolutionstechnisch Sinn ergibt,
mehr Finger zu haben. Oder?
Aber mehr Finger zu haben, das ist wohl so, ja.
Ja, weiß nicht, was ich mit dem 6. Finger noch machen würde, aber ja, ich könnte schon so beim Tippen.
Stell dir mal vor, du könntest statt mit 10 Fingersystem mit einem 12 Fingersystem tippen.
Ja, nee, wäre gut.
Wäre nice. Dann kann auch ein Finger immer die Shift-Taste oder sowas gedrückt halten dann.
Ja.
Ohne dass du den verkrippeln musst.
Bloß dann muss man dieses 10 Fingerschreiben natürlich völlig umstellen.
Aber nur für dich.
Ja,
mit 6 Fingern.
Ja, dann kann ich gleich auch das Neo-Tastatur-Layout lernen, wenn ich dann eh schon komplett auf was anderes umsteigen muss. Finde ich gut. Aber dann stimmt, gleich richtig.
Dann Super Neo, quasi 12 Finger Ultra Neo. Schön.
Gut, kommen wir zu den News.
News.
Und da haben wir für euch Java-News mitgebracht.
Nice, weil Markus ist dabei. Der kann uns jetzt über Java erzählen.
Was ist denn los in der
Java-Welt? Wenn ihr unbedingt drüber reden wollt,
natürlich.
Ich will wissen, was da geht.
Wir reden über die Zukunft, das ist euch alles klar. Ne? Also das Feature, über das wir jetzt gleich sprechen, das kommt mit Java 21, als wenn ich das richtig in Erinnerung habe, als Preview. Und Java 21 ist auf dem Plan für Herbst, also für September.
Achso, das ist nicht mehr so lang. Herbst jetzt.
Ja, die Zeiten, wo man auf Java-Version 3 Jahre warten musste, die sind vorbei. Also deswegen ist ja auch jetzt auf einmal 21. Und jetzt gerade am 20. März wurde Java 20 freigegeben.
Ja. Genau.
Ich hatte
auf Arbeit was, wo wir irgendwas irgendwelche Java-Probleme hatten und dann so, ja, okay, du musst quasi RFC 339 parsen. Und dann hier gibt es quasi diesen Code mit Instant oder wie diese Standard Library heißt. Kannst du aber machen. Stellt sich heraus, kann man nicht, weil Java 11 in Benutzung ist. Und das heißt, 21 ist dann nochmal 10 Jahre, 10, wie viel, was ist denn ein Ding? Wie viele Monate?
Jetzt im Moment, alle halbe Jahr kommt ein Release raus.
Okay, das heißt dann, das ist 5 Jahre quasi in der Vergangenheit.
Java 11, ja. Zeit rennt. Ja, traurig. Ganz brutal. Und man muss, also jetzt im Moment versucht man die Leute dazu zu bringen, zumindest mal den Schritt zu Java 11 zu machen, weil das ein relativ großer technologischer Schritt war, dass man einfach nicht mehr über die Zeit davor reden muss.
Ja, also quasi nicht mehr über die 1er, sondern über die 11er dann, oder? Was, das letzte war 1.8 oder was ist da?
Ja, Java 9 gab es auch, aber das war nur so ein Mini-Release.
Ja, okay.
Ja, genau.
1.8 ist quasi genau, Golden.
Viele, die nicht auf Java 11 sind, hängen noch auf Java 8. Ja, genau. Ja, und worum geht es dabei dann? Also, wenn dir das geholfen hätte, kann ich das bei dem, was du gerade eben gesagt hast, vollkommen nachvollziehen, weil bei dem, was du geschrieben hast, der JEP 430, also das sind ja das ist ja ein Community-Prozess, mit dem Java weiterentwickelt wird und dann gibt es die Einreichungen und Java Enhancement Process ist dann JEP und das ist Nummer 430, so viel zu der Abkürzung und es geht um String-Templates und wer schon mit anderen Sprachen auch auf der JVM gearbeitet hat, zum Beispiel mit Groovy, der freut sich, dass es jetzt Java auch endlich schafft, das zu bringen. Also in Groovy war das schon ein bisschen länger gut möglich. Jetzt kommt es nach Java und es geht darum, dass man vernünftig seine Strings aus anderen Strings zusammenbauen kann und nicht gerade ein String-Builder oder String-Format nutzen muss, sondern vernünftige Templates aufbauen kann.
Das ist doch mal nice. Ja. Und wie lange, ach so, genau, wie sieht das dann aus? Also wie funktioniert das dann bei Java? Ist es, sieht das also irgendwie so aus wie irgendwas, was man kennt, oder irgendwie haben sie sich was ganz Neues ausgedacht?
Für wie man kennt, ich weiß nicht, ganz neu wird es vermutlich nicht sein. Was sie aber haben, ist, dass sie so gewisse Präfix-Operatoren, also steht das zumindest in diesem JAP drin, ich habe es selber noch nicht ausprobiert, so Präfix-Operatoren implementiert haben, so wie str. Und dann macht man hinter dieses str, Großbuchstaben str, dahinter setzt man das Template und innerhalb von dem String, den man ihm dann übergibt, kann man dann andere Strings referenzieren und die müssen auch, also die können natürlich auch erst zur Laufzeit evaluiert werden dann.
Also ein bisschen so wie F-Strings, also quasi irgendwas vorschreiben,
ein bisschen, damit ja, das dann. Ja. Genau, diese Strings oder das, was da in dem String-Template können natürlich auch Funktionsaufrufe stecken. Das ist selbstredend, weil man eben nicht nur ein String-Compositor bilden kann, sondern dann auch Objekte da reingeben kann und dann wird ja implizit mal mindestens die ToString-Funktion aufgerufen oder und genauso kann man auch jede andere Funktion aufrufen.
Okay, nice. Willkommen in der Zukunft, genau. Java.
Zumindest gucken, in der Gegenwart.
Wann C++ das bringt oder nie.
Das Spannende ist, es ist cool, dass es endlich da ist. Aber so über die Zeit, ja gut, man lernt wahrscheinlich auch einfach mit den Schwächen seines Systems also so schmerzlich vermisst habe ich in letzter Zeit nicht mehr. Also entweder,
aber wenn du es hast, dann
hat eine richtige, immer. Ja genau, also entweder man hat dann eine richtige Template Engine reingezogen und hat dann auch die ganze Macht, oder hat sich dann daran gewöhnt, oder man weiß halt, oder man ist in einem Projekt, wo man es nicht braucht. Also man kennt diese Grenze und
naja. Wahrscheinlich. Aber F-Strings in Python ist einfach so, du hast es und dann willst du es überall haben. Dann willst du nicht Punkt-Format oder so einen Quatsch machen oder
Prozess. Ja, ja.
Das ist dann einfach geil. Und jedes Mal, wenn es dann nicht funktioniert, bist du sehr unglücklich, weil du weißt, es könnte besser sein, aber jetzt leider shit.
Okay, aber ihr müsst doch ein bisschen warten, bis es jetzt wirklich benutzbar ist, ja?
Also genau, und es steht auch in diesem JAP 430 drin, dass es dann erstmal ein Candidate ist, wenn ich das richtig verstehe. Andererseits steht die Zeile darunter, Release, vielleicht ist es auch jetzt aktuell ein Candidate und dann mit Release 21 soll es stable sein. Da habe ich den die
Roadmap nicht richtig. Features, Scope, SE, Status, Candidate, Release 21, tja. Aber ich finde es nice. Vielleicht kann man dann Java.
Ja, wenn du ja gerade im Vergleich zu den Python S-String gemacht hast, hast du irgendwo von jemandem gehört, wie das im Vergleich sich schlägt?
Was meinst du zu dem Java-Zeug, oder?
Ja.
Nee.
Nee, also dass du weißt nicht, dass jemand schon den Vergleich wirklich mal gezogen hat.
Nee, aber sieht ein bisschen so aus, also quasi mit so einem Präfix und dann quasi der String danach und dann quasi irgendwie eine Art von Escaping, um zu sagen, das ist jetzt quasi ein String, auch mit diesen geschweiften Klammern. Es wird jetzt mit Backslash escaped. Ja, weiß nicht. Es gibt da wohl auch verschiedene Methoden, also es gibt dann, je nachdem, was du quasi da für ein Objekt, was da raus passiert, kannst du zum Beispiel auch JSON Punkt machen, quasi templaten und dann sorgt er dafür, dass da auch ein JSON mit rauskommt und so sieht er schon witzig aus. Mhm. Oder Punkt, ein DB Punkt, keine Ahnung, was es jetzt genau macht. Ja, finde ich nice. Und wie gesagt, mal gucken, wann es in C++ kommt. Kann jetzt der andere Felix mal nächstes Mal erzählen.
Ja, in C++ 30 oder so vielleicht.
C++.
Gucken wir mal. Genau, ich würde ja auch bei, gut, Java, wenn sie nicht nur ein Release pro Jahr machen, haben sie ja auch bald die, weiß ich nicht, die Jahreszahl überholt dann sozusagen. Naja, so ist halt.
Das haben die Browser angefangen. Das
war
die Browser schuld.
Ich weiß, wo sind wir jetzt? 111 oder was haben wir jetzt gerade? Was sagt mein Firefox?
Eine Zahl mehr. Eine Zahl mehr sagt man einfach.
Also irgendwie ist es, ja doch, 111, genau.
Firefox ist gerade 109, ich bin noch zwei hinterher. Und haben die da irgendwie 110 übersprungen wegen irgendwelchen Problemen?
War das denn da nicht irgendwas? Ich weiß nicht, ich habe 111, keine Ahnung. Ja, genau. Also eigentlich ist Chrome schuld an dem ganzen Blödsinn.
ich finde es in Ordnung. Sie sollen einfach Zahlen hochzählen, dann ist eine Zahl mehr als davor, ist schon okay. Ja.
Was ist eigentlich OpenTracker?
OpenTracker? Das ist ein
Trägerfahren.
Trägerfahren, genau.
OpenTracker
ist ein Projekt, mit dem ausgelotet werden soll, ob und wie und mit welchen Einschränkungen oder wo mit welchen Einschränkungen man konfrontiert wird, wenn man versucht, in Deutschland einen offenen BitTorrent-Tracker zu betreiben.
Oh.
Genau. Und das fand
aber
ich ganz spannend.
OpenTracker.com nicht schon immer in Deutschland? OpenTracker.com ist ja das Projekt, was es da vorher gab, oder? Also OpenTracker selber gibt es ja schon ewig.
Genau, das ist ja die Software. Genau. Aber
es gab auch diesen einen Tracker, also der quasi immer lief.
Vielleicht nochmal kurz, weil das auch hier so schön beschrieben ist für die Hörer. Also was ist ein Tracker? BitTorrent ist ein File-Sharing-System, was dezentral aufgebaut ist. Und ein Tracker funktioniert in diesem dezentralen System wie ein Telefonverzeichnis. Wenn ein Teilnehmer in diesem dezentralen Netzwerk eine Torrent-Datei hat und in dieser Datei ist OpenTracker als Tracker eingetragen, dann meldet man sich bei dem Tracker und sagt, hier übrigens, du kannst auf mich zurückgreifen, wenn jemand nach dieser Datei sucht. Und das ist der sogenannte Announce. Und als Antwort darauf kriegt man eine Liste aller anderen Peers, die ebenfalls diesen Torrent beim Tracker gemeldet haben. Und daraufhin, also man meldet dann erstmal noch nicht, dass man die Inhaltsdatei hat, die hinter den Torrent steht, sondern man meldet erstmal nur, dass man die Torrent-Datei hat, also den Beschreib dafür. Und dann kann ich mich mit den Peers darüber austauschen, wer denn welche Chunks von dieser Inhaltsdatei hat und mich mit denen darüber austauschen, von wem ich was runterladen kann und zu wem ich was hochladen kann oder möchte oder so. So, und dementsprechend ein Tracker vermittelt nur, wenn man, ja, ist das Telefon. Und dementsprechend ist so rein technisch gesehen der Tracker nicht mehr an dem eigentlichen Dateiaustausch beteiligt. Sollte also,
okay,
das, wenn man so will, kein Problem sein.
Naja, irgendwelche Lawyers, irgendwelche Rechtsanwälte werden da schon
den Strick
draus drehen, dass du das.
Das fürchte ich auch. Also es ist eben der wesentliche Unterschied zu anderen Dingen, wie zum Beispiel diese Pirate Bay, ist, dass OpenTracker.io kein Verzeichnis von Torrent-Dateien ist. Also man kann nicht reingucken, welche Torrent-Dateien wurden denn hier so ausgetauscht. Sondern nur, wenn ich eine habe, kann ich dem sagen, gib mir mal alle anderen, die auch diese haben. Das ist so eine Zugangsbeschränkung, die vielleicht einen wesentlichen Unterschied macht. Ich kann mich also da nicht unvoreingenommen umsehen und irgendwas runterladen. Das geht nicht.
Gut, das ist jetzt alles auch relativ neu. Und ich kann den OpenTracker irgendwie bei mir in meinem BitTorrent-Client einbinden. Oder passiert das automatisch? Oder was muss ich irgendwas?
Das steht in der Torrent-File drin.
Torrent-File drin. Also wenn die im OpenTracker eingetragen haben, dann fragt er einfach den.
Genau, da steht normalerweise halt nicht nur ein, sondern halt irgendwie ein relativ großer Sack voll Tracker mit drin und der fragt die halt alle ab und sagt so, ja, gib mir bitte alle Peers zu diesem Ding. Und manche Tracker sagen halt, keine Ahnung, oder sind gerade kaputt oder keine Ahnung was oder machen halt irgendwas. Und manche Tracker sagen dann, hier, nimm diese 5 Peers.
Ja, und wo wir eben die Einleitung so schön mit dem Tracker gemacht haben, die Open Tracker Software hat auch den Tracker in ihrem Logo.
Aha.
Was mich ein bisschen erschrocken hat, ist, dass Yantel Open Tracker ist declared as official release ready. The way to install is und dann folgt ein Kommandozeilensatz, der ein CVS Checkout triggert.
Und zwar von cvs.fefe.de.
Ja.
Das ist ein gutes Zeichen.
Gut abgehangene Software, würde ich mal sagen. Also danach geht es weiter mit einem Git-Clone aus einem Git-Repository, das ist ja alles okay, aber so der erste Schritt, CVS-Checkout.
Ja, du brauchst dieses libovfat, das, ja. Ja.
Gibt es natürlich auf GitHub auch, aber das wäre natürlich langweilig. Du musst es schon aus CVS bauen.
Ja, natürlich, unbedingt, klar.
Okay, ich muss mal jetzt schauen, wie das hier in Nixos gebaut wird, wie die das machen, ob die das auch quasi von CVS holen. Das
fand ich okay.
BitTorrent Integration, libovfat, das wird hier irgendwie injected. Gucken, wie das gebaut wird hier. Und zwar kommt libovfat aus, jetzt wird's spannend, FetchUL. Und fetchen quasi einfach nur den Tarball. Das heißt, kein CVS-Checkout.
Puh.
Dieses Mal.
Gerade nochmal gerettet. Genau. Apropos, wo wir gerade bei Quellcode waren. Oder Sachen, die man bauen muss.
Okay.
Ich finde es ja mal krass, wenn dann solche Nachrichten tatsächlich auch bei Tagesschau.de auftauchen, dann war es wohl schon irgendwas Wichtiges. Der Quellcode oder zumindest Teile des Quellcodes von Twitter waren einsehbar.
Was stand da so drin?
Lustige Dinge, keine Ahnung. Ich fand es bloß.
Irgendwas Gutes?
Bestimmt, stand da. Bestimmt.
Und welcher Teil denn überhaupt? Ich meine, Twitter ist jetzt wahrscheinlich nicht nur irgendwie alles, es war da quasi alles oder nur das UI oder also nur der JavaScript-Code oder was, der da ausgeliefert wird, keine Ahnung.
Programmcode. Keine Ahnung.
Programmcode, also das, das würde mich auch echt mal interessieren, was da drin war. Oder ob das vielleicht tatsächlich so ein Monorepro-Ansatz ist, wo auch die Teile der Deployment-Skripte drin sind. Ich glaube schon, dass es sehr spannend wäre.
Ja gut, wenn es erstmal da ist und es Leute mitgekriegt haben, dann werden die Richtigen sich das auch kopiert haben und das jetzt ein bisschen auseinandernehmen.
Ja, wenn es auf Tagesschau kam, oder wo hast du gesagt?
Ja, tagesschau.de habe ich es gelesen. Also es war auch auf Heise und einigen anderen, aber wenn es schon in diesen News Cycle gemacht hat, dann na, das ist schon ein bisschen krass. Aber vielleicht einfach nur, weil
Leute kennen Twitter.
Ja, oder genau.
Weil der große, der Elon, das große Interesse da ist.
Vielleicht auch nur alles wegen Elon, genau. Ja. Musk sagt 20 Milliarden ist Twitter wert.
Und es kann bald wieder 250 Milliarden wert sein. Das ist die wichtige Botschaft da rein. Daraus.
Und wieso kann das das? Also ich meine, das könnte ja,
wenn ich hier, das macht er doch bei Tesla auch so. Der sagt einfach, dass es so ist und dann bewegt sich der Aktienkurs.
Ja.
Das ist der Trick. Ist so. Okay,
ja,
das
geht. Ja. Genau.
Oh Mann. Ich habe gedacht, ich kann auch einfach sagen, ja, dieses Stück Papier, was ich hier gefunden habe, das kann auch 20 Milliarden Euro wert sein. Aber ist wahrscheinlich nicht.
Hm. Tja, dann ist er auch 20 Milliarden mehr wert.
Quasi jetzt die Hälfte, quasi hat er den Wert halbiert. Aber das ist nur, was er gesagt hat, wie viel es wirklich ist. Das ist ja quasi, kann sich jeder selber überlegen. Yep. Wenn ihr denkt, dass Twitter nichts mehr wert ist, dann wisst ihr, was zu tun ist.
Kommt alle nach Mastodon. Mastodon hat jetzt 1 Million Leute oder sowas, oder?
Eine Million Leute.
Oh, nee, oder war es mehr als 1 Million? Ich weiß gar nicht. War es 1 Milliarde?
Keine Ahnung. Eine Million war es, oder?
Oder das waren jedenfalls verdammt viele Leute.
Nein, also 1 Million haben wir schon lange hinter
uns. Da waren 10 Millionen, 100 Millionen. Wie viel waren es denn jetzt? Irgend so eine Schwelle wurde gerade durchbrochen.
Nee, 1 Million ist es.
Nein.
Doch?
Nein. MastodonAnalytics.com.
November ist 1 Million
gewesen. Die sagen 6,5 Millionen. Also wie auch
was
immer
ist
die auf
eine
die
komische Schwelle. 5 Millionen vielleicht? 10?
Nee, es war doch jetzt gerade erst irgendwas. Es war doch erst.
Mastodon tops 10 Millionen Users vor 6 Tagen. Das, was der irgendwo gemeint hat.
10 Millionen, okay.
Ah, das hat zum Beispiel der Chart, den ich hier habe, aber nicht.
Ja, also das war aber gerade erst.
Hast den falschen Chart. Du musst mal so lange Chart suchen, bis du 10 Millionen User findest. So ist es.
10 Millionen, gut. 10 Millionen User sind wir jetzt auf Mastodon.
10 Millionen, anscheinend laut einem TechCrunch-Artikel.
Auf NuLinux.ch behaupten sie das auch.
Ja, ja. Ich habe das
postulieren. Die haben wahrscheinlich nur von TechCrunch abgeschrieben.
Klar, jeder schreibt hier von jedem ab. Und wir erzählen es dann auch nochmal ins Internet und das ist dann Self-Fulfilling Prophecy, also irgendjemand hat es gesagt im Internet und du kannst dich immer auf irgendjemanden berufen, der es dann auch mit aufgenommen hat. Das ist total super.
Ja.
Gut. Dann kommen wir zu auch anderen lustigen Unternehmen, die Dinge tun. GitHub, also es geht echt. Wir haben,
läuft bei denen.
Ja, ja, läuft total bei denen. Also ich meine, sie haben was gemacht, kann man mal machen, aber der Grund ist ein bisschen komisch, oder?
Out of an abundance of a caution.
Ja, gesagt. Natürlich doch. Aber was haben sie denn gemacht? Was mussten sie denn tun? Ich weiß nicht, ist nicht meine News. Ich kann es zwar, ich habe zwar also, auch irgendwas davon gelesen, aber nur so halb.
GitHub hat gemeint, jetzt ein guter Zeitpunkt, einfach mal nachts um 5 Uhr UTC ihre SSH-Keys zu rotieren. Und klar, zwar für RSA, ohne quasi jemandem Bescheid zu sagen, das zu machen. Und das ging natürlich so mäßig gut, weil jetzt auf einmal halt irgendwelche Skripte oder irgendwelche Leute verwirrt waren, weil sie eine Fehlermeldung bekommen haben, als sie von GitHub.com irgendwelche Source-Code ziehen wollen. Und es sieht natürlich schon sehr, sehr gefährlich aus, wenn SSH das dir sagt, dass du gerade gehackt wirst.
Genau.
Und das ist quasi, was sie gemacht haben. Und die elliptischen Kurven-Keys, also ECDSA und ED25519 Keys, die haben sie nicht rotiert, sondern nur die SA-Keys. Und sie schreiben noch dazu, wie man nachprüfen kann, dass alles in Ordnung ist, indem du irgendwie api.github.com/meta anfragst und dort guckst, ob der SSH-Key, die Checksumme die gleiche ist. Und
ja.
Das ist quasi das.
Ja, warum haben sie es gemacht?
Haben sie gesagt, müssen sie machen, weil sie es machen müssen oder so weiter.
Bla, bla, ist sie nicht irgendwas abhandengekommen oder so?
Vielleicht. Sie sagen es halt nicht so genau.
Ja. Garantiert wird es irgend sowas.
Genau. Also sonst
machst du das nicht ohne Ankündigung. Also ich meine, weißt du, wenn das sowas kannst du ja auch irgendwie 3 Wochen vorher ankündigen oder 4 und sagen, Achtung, an dem und dem Tag ändern wir das, weil ist jetzt mal wieder an der Reihe. Mhm. Aber das irgendwie so am 23. zu schreiben, dass wir es gleich heute Nacht machen, ist ja, da ist irgendwas passiert.
Mhm, genau, aber mehr sagen sie dazu jetzt nicht. Witzigerweise hat SSH, also quasi der SSH-Server, das Feature, einen Key zu rotieren. Das heißt, man kann quasi sagen, okay, das wird jetzt der nächste Key sein und das Protokoll und der Client und der Server, die können das quasi untereinander ausmachen, dass es da nicht so eine Überraschung gibt. Dieses wunderbare Feature haben sie aber nicht genutzt. Die haben einfach, haben einfach neue Keys gemacht, dann war fertig.
Wow. Tja. Denen sind halt die Leute auch nicht wichtig.
Nee.
Weil mal kurz alle aufschrecken, gucken, ob ihr noch wach seid, ist ja auch okay. wenn irgendwelche Pipelines um 5 Uhr nachts.
Und irgendwelche Pager dann klingeln mitten in der Nacht, weil das Shit nicht mehr funktioniert.
Ja, super. Super Move. Finden wir total gut. Ja. Hätten wir auch so.
Bitte gerne wieder.
Genau. Mehr davon.
Die Ops-Leute lieben euch. Die lieben das. Macht weiter so.
Ja. Ja. Gut. Dann.
Achso, sie sagen, github.coms RSA SSH private key was briefly exposed in a public GitHub repository. Das ist ihr Problem.
Sag ich doch.
Ja. Aber man weiß halt nicht genau, ob was passiert ist und das konnten sie quasi da jetzt nicht so ohne weiteres machen. Hat irgendjemand aus Versehen mal den github.com SSH RSA Key nach GitHub gepusht?
Ja, passiert.
Kann ja mal passieren. Ja,
so viele Keys wieder rumlegen.
Du kannst auch einen dazulegen.
Das fällt nie auf, genau. Gut, dann kommen wir zu Smart Contracts. Das ist ja total super. Aber,
Smart Contracts. Ja. Ah, hier diesen Crypto-Shit.
Ja, genau. Crypto-Shit, der total super ist.
Yep, genau.
Und nämlich für immer.
Ja, also was ja das besonders Tolle an diesem an diesem Krypto-Kram ist ja, das ist komplett dezentral. Und wenn was passiert, dann kann das nur einmal passieren und keine zentrale Stelle herrscht über all das Geld. Stellt sich heraus, das ist leider nur so, wenn du keine zentralen Services benutzt oder irgendwas quasi, wo du dein, wo das Vertrauen abgibst. Und genau das ist hier, was passiert ist bei dieser News. Und zwar vor einer Zeit, weiß nicht genau, was war das? Februar 22?
Das steht hier.
Warte mal, Krypto, blablabla. Genau, im Februar des Vorjahres gestohlen worden. Und zwar 320 Millionen Dollar in Kryptogeld ist quasi verloren gegangen, vor einem Jahr ungefähr. Und wie das halt so ist, wenn das Geld mal weg ist, dann ist es erstmal weg. Und das, da hatten wir garantiert drüber geredet, über Wormhole. Ich kann mich da ziemlich, ich kann mich dran erinnern, dass es, weil es war relativ groß.
Möglich, ich hab, ja.
Ja, Gewitter.
Was
genau,
passiert?
Das ist quasi, das Geld ist da quasi verloren gegangen. Der Angreifer hat da eine Zeit lang nichts mitgemacht. Also er hat das quasi irgendwie nicht für irgendwas benutzt, weil er relativ viele
Strange,
relativ viel Geld. Ja, die Sache ist halt, was machst du mit so 104 Millionen?
Ausgeben.
Aber für was? Und wo kriegst du das quasi umgemünzt? Das Problem ist ja quasi, du kannst das Geld nicht so ohne weiteres auscashen lassen. Also es geht schon immer mit diesen ganzen Mixern und so weiter und so fort. Hat der Angreifer aber nicht gemacht. Und er hat quasi das Geld dort erstmal liegen lassen, hat damit nichts gemacht für ein halbes Jahr oder ein Dreivierteljahr. Und irgendwann hat er sich dazu entschlossen, mit diesem Geld pokern zu gehen quasi. Also so eine Art, dieses Geld für irgendwelche anderen Sachen zu verwenden, um mehr Geld daraus zu machen. Das war so die, das ist so die Prämisse, ja. Und natürlich haben immer noch quasi die ganzen Gerichte und diese Leute, die das Geld verloren haben, einen Blick auf ihr Geld gehabt, weil sie haben es ja quasi gesehen, das Geld war, das Kryptogeld war ja immer noch da. Und es kam dann der Zeitpunkt, wo dieses Geld an einem bestimmten, für einen bestimmten Service verwendet wurde, für einen Smart Contract in einem Vault des Oasis Protokolls. Also das ist quasi, weiß ich nicht, noch so ein Krypto-Bullshit halt, ja, quasi. Ihr könnt es selber nachlesen, wie das funktioniert. Genau. Grundidee ist, dass du da quasi Geld bei jemand anders als Treuhänder abgibst, als Collateral oder so, ich weiß nicht genau. Es ist eine Art Konto. Angeblich frei von Kontrolle Dritter. Das ist so die Prämisse von diesem. Stellt sich heraus, wenn Gerichte wirklich unbedingt wollen, dass da quasi diese Kontrolle von Dritten abgegeben wird, dann gibt es die Möglichkeit, weil die Netze halt von den Entwicklern quasi designt wurden. Und es gibt so eine Art, ich weiß nicht, würde ich es Backdoor nennen, so eine Art kryptografische Fallback, falls irgendwas Schlimmes passiert oder so. Ich weiß nicht genau, warum sie es eingebaut haben. Auf jeden Fall gibt es die Möglichkeit, da mit einem Satz von Schlüsseln diese Blockchain, diese Oasis-Blockchain da zu editieren, würde ich es jetzt nennen, ja?
Ja.
Wie das genau alles funktioniert, wie gesagt, könnt ihr da selber herausgoogeln. Aber die Grundidee ist es halt, dass diese Blockchain während dieses Geld in diesem Konto von diesem Oasis-Protokoll lag, wurde es quasi editiert und diese ganzen Coins wurden dem ehemaligen Besitzer wieder zurückgegeben, zurückgeklaut quasi. Und es ist schon weird, ja. Also wenn man sagt, okay, wir wollen quasi keine Kontrolle von irgendwelchen Dritten und wir wollen quasi komplett dezentral und alles, bis was passiert, dann will man es auf einmal nicht mehr. Und dann ist halt die Frage, wenn das ganze Krypto-Zeug so ist, dass man quasi keine Kontrolle von Dritten haben will, bis was passiert und dann eigentlich doch wieder eine Kontrolle haben will, dann könnte man sich auch überlegen, ob man das Geld bei jemanden, also quasi bei einer normalen Bank lässt, wenn man dieses Vertrauen braucht. Und ja, dieses zwiegespaltene, ja, dieses eigentlich dieses Bullshitten auf der einen Seite und dann auf der anderen Seite dann quasi weinen gehen bei Papi, ist halt schon komisch irgendwie.
Tja, Papi war in dem Fall der High Court of England and Wales, der das angekündigt hat, der das durchgesetzt hat sozusagen bei dieser englischen Firma, die dieses Oasis-Gedöns betreibt.
Mhm, genau, und die haben das quasi mit denen zusammen gemacht und es gab für denjenigen, der da diese Coins hatte, gab es quasi keinen Zeitpunkt, wo er sich davor hätte schützen können oder wo er hätte es sehen können, weil das alles so getimt war, dass diese Änderungen eingebracht wurden, dafür gesorgt haben, dass irgendwelche Timeouts auf null zurück runtergesetzt wurden, dann die Coins umgeschrieben wurden und dann wieder diese Backdoor geschlossen wurde. Also es
Das heißt aber, wenn sie das jetzt mit dem gemacht haben, können sie das mit allen anderen auch machen.
Ja, genau. Das ist natürlich immer ein Vertrauensverlust für diesen Krypto-Oasis-Protokoll-Kram.
Ja.
Und
tja, was soll man sagen?
Also die Geschichte selbst, wie das passiert, das ist schon sehr cool zu lesen auch. Aber es ist halt schon weird irgendwie. Ja, dieses ganze Vertraue keinen Dritten.
Vertraue nur uns und
genau, vertraue dem System, vertraue dem Source Code, aber am Ende. Ja.
Aber wir haben den Source Code unter Kontrolle und können machen, was
wir wollen. Genau, wir haben jetzt quasi nochmal die Notfall-Backdoor, falls irgendwie ein High Court kommt und sagt, bitte jetzt einmal nicht den Source Code so benutzen, wie er benutzt werden soll.
Mhm. Bitter, 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 bitter für denjenigen. Also, auch wenn das Geld natürlich geklaut hat, aber ja,
trotzdem. Sagt, würde ich sagen.
Tja. Gut. Ja, eigentlich nett für andere Leute ist ja, wenn man E-Books sich einfach holen kann. Oh, kommen wir jetzt mal zum nächsten Thema, oder? Wolltet ihr noch zu diesem Smart Contract was sagen?
Das ist, glaube ich, durch. Das ist halt einfach so viel Krypto-Bullshitting, was da quasi zusammengekommen ist. Das kann man sich nochmal durchlesen in Artikel. Das ist ganz
genau. Okay. Also diese Gerichte sind ja immer ein bisschen blöd. Kommen wir gleich zum nächsten Gericht, was irgendwas angeordnet hat, was wir nicht so lustig finden. Ich meine, das kann man jetzt.
Das eine fand ich tatsächlich ein bisschen witzig. Aber
ja, das ist jetzt genau, so das ist, ja, je nachdem, wen es trifft und wie man dazu steht, kann man das so oder so auslegen. Das nächste finden wir garantiert alle doof. Markus, du kannst darüber was sagen. Oder?
Ja, und zwar gibt es ja das Internet Archive, was ein sehr spannendes Projekt ist, um ein bisschen zu erhalten, was alles so durchs Internet flimmert. Und das Internet Archive sieht sich selber eben als Verbreiter von Bildung. Also sie wollen das Zeug, was durchs Internet flimmert, auch vor allem erwarten, weil sie es als erhalten, weil sie es als Kulturschatz sehen. Und Teil unserer Kultur sind natürlich auch die ganzen Bücher, die so geschrieben wurden. Und so geht das Internet Archive auch hin und scannt Bücher ein und verleiht sie, ohne was dafür zu nehmen oder sich darum zu scheren, ob sie jetzt gerade Lizenzen haben oder nicht, sondern weil sie das einfach als Teil ihres Bildungsauftrags sehen. Und dagegen hat jetzt ein Gericht der Beschwerde einiger Verleger oder Urheberrechtsinhaber von Büchern, um es mal so pauschal zu beschreiben, stattgegeben und gesagt, das ist illegal, was ihr da tut. Obwohl die Bücher ja nur ausgeliehen werden, nicht verschenkt und nicht raubkopiert. Ja, und damit, also wie es jetzt weitergeht, habe ich auch noch nicht ganz mitbekommen, aber diese Open Library, die das Internet Archive betreibt, die wird nicht so problemlos weiter zu betreiben sein wie bisher, weil also das Gericht, was das geurteilt hat, ist aus den USA, ich glaube auch aus San Francisco, und das Internet Archive hat seinen Sitz auch in San Francisco und ist damit dann in dem Rechtsraum.
Und sind das neue Bücher oder sind das, also ich meine, wenn du das halt mit Literatur machst, die irgendwie, keine Ahnung,
schon. Ja, sie haben wohl gemischt. Sie haben, glaube ich, anfangs haben sie eben angefangen, so gemeinfreie Bücher zu scannen. Mhm. Und sie haben aber mittlerweile auch einige in ihrer Bibliothek, auf die es noch Urheberrechtsansprüche gibt, also wo das noch nicht verjährt ist. Also gemeinfrei wird ein Werk ja nach einer Weile, wenn der Urheber längst verstorben ist.
70 Jahre.
In den Staaten haben sie das ja immer weiter ausgeweitet. Ich glaube, auf Mickey Mouse ist mittlerweile 250 Jahre oder so.
Naja, immer so lange wie Walt Disney tot ist, plus eins, ja. Hm.
Ja. Eben und da. Ja, also das Internet Archive hat immer gesagt, das ist ein Fair Use, den wir hier machen. Wir machen keinen Markt kaputt, wir schaden niemandem, das ist einfach Fair Use und es geht darum, Kultur zu bewahren. Verleger sehen das naturgemäß anders. Insofern. Genau. Und hoffen, dass ihre Bücher sich mehr verkaufen, wenn sie niemand kennt. Das ist ja so das Paradoxon, was wir schon bei dieser Raubkopiererei der Kinofilme hatten, als das mit dem Filmekopieren anfing damals. Da gab es ja dann auch die Studien, die belegt haben, dass Leute, die sich so sehr für Filme interessieren, dass sie die auch runterladen unter damals noch sehr widrigen Umständen, weil es war nun mal technisch aufwendig, dass die in der Regel auch viel mehr ins Kino gehen als der Durchschnittsuser. Und dadurch, dass ein Film dann raubkopiert wurde, haben die Leute das auf ihrem Bildschirm in schlechter Auflösung gesehen und dann gedacht, oh, den möchte ich aber auch nochmal im Kino sehen. Und dann sind sie trotzdem noch ins Kino gegangen. So dass gar nicht eindeutig bewiesen ist, dass da wirklich ein Schaden durch aufgetreten ist, durch die Raubkopiererei. Und ähnlich dürfte das hier mit diesen Büchern auch sein, denke ich.
Ja, ist immer schwer nachzuweisen, ja, aber genau.
Tja, und wie viel Schaden ist da denn entstanden? Gibt's da
das kann man auch nicht sagen.
Ja, nee, aber jetzt, was steht denn da gerade im Raum?
Na, also was in dem Artikel steht halt nur, dass das Gericht nicht der Darstellung von dem Internet Archive, die gesagt haben, wir verleihen das Buch, eine Ausleihe und deswegen gibt es keinen großen Multiplikator, sondern wir machen das Werk zugänglich und so und schaden aber im Umkehrschluss nicht großartig. Das hat dem Gericht nicht gereicht. Also die haben gesagt, das ist kein Fair Use, das ist illegale Nutzung der Inhalte und deswegen müssen sie das mindestens einscannen. Eine Strafe oder eine Ausgleichszahlung oder so steht in dem Artikel nichts.
Weil das kann mir ja gut vorstellen, dass diese Bücher, die da, um die es da geht, dass die eher so zweimal insgesamt ausgeliehen wurden oder so. Aber keine Ahnung. Vielleicht auch nicht. Deswegen wäre es ganz nett zu wissen, wie viel da jetzt quasi an Schaden im Raum steht.
Ja, ja. Aber es ist ein Aktenzeichen angegeben.
Was XY ungelöst oder?
Nee, ich benutze das mal gerade in dieser Suchmaschine und guck mal, ob da irgendwas eine Schadenshöhe im Abstract drinsteht. Download PDF, was passiert? Muss ich was bezahlen? Ja, schade.
Nee.
Okay.
Tja, na gut, dann wissen wir es nicht. Müssen wir beim nächsten Mal schauen. Vielleicht ging es ja schon weiter dann.
Ja. Gut, auch was jetzt sich schlafen legt und was man irgendwann nochmal anschauen kann oder auch nicht, ist die Corona-Warn-App.
Die geht in Hibernate-Modus.
Was bedeutet Hibernate?
Tiefschlaf. Ja. Ja, und zwar laufen die Betriebsverträge aus im Mai und es wird davon ausgegangen, dass im aktuellen Verlauf der Pandemie die App keinen Mehrwert mehr liefert. Deswegen werden die Systeme ab dem 30. April schrittweise darauf vorbereitet, eben diesen Ruhezustand zu gehen, aus dem sie möglichst schnell wieder aufgeweckt werden können, sollte es nötig werden. Man kann die App trotzdem auf dem Handy behalten, um zum Beispiel die elektronischen Impfausweise weiter zu nutzen. Ja, es wird gesagt, dass jetzt alleine bis zum 30. April der Betrieb der App, jetzt haltet euch fest, 23 Millionen Euro gekostet hat.
Ja, das ist ja nichts.
Geht schon. Das war ja auch quasi dieses Ganze, dass du da anrufen konntest und so.
Genau.
also ich meine, du musst das Ding entwickeln, du musst es betreiben und dann hast du noch die zigtausend Leute, die du da bezahlt hast, ringsrum.
Genau, ja. Die ganzen. Ich glaube, es ist okay.
Ich finde
das. Also ich finde es tatsächlich nicht so schlimm.
Ja.
Also ist die Kosten Geld, der App, ich mein, im vergangenen Jahr 73 Millionen Euro.
Ja, aber wie gesagt, ich meine, die haben auch mehrere hundert Millionen ausgegeben für eine Maut, die wir nie eingeführt haben. Also dann ist das
echt völlig dagegen. Das Geld wurde ja erfolgreich von diesem kriminellen Verkehrsminister seiner Zeit nach Bayern geschafft, weil ja, der hat so viel Geld nach Bayern geschafft wie noch nie einer zuvor.
Genau, da ist doch sinnvoller, so eine Open-Source-Software zu entwickeln und Leute davon zu bezahlen.
Ja, genau. Also ganz ehrlich,
ich hab nicht gesagt, dass das nicht sinnvoll war. Vorsicht. So. Ich war einfach tierisch beeindruckt von diesen großen Zahlen. Also ich habe nicht gesagt, dass es nicht sinnvoll war.
Wenn der Staat irgendwas anfängt, da fängt er nicht mit ein paar hunderttausend Euro an. Das lohnt sich ja gar nicht. Da machst du ja nicht mal Verdacht für.
Ich glaube, der Staat wird das schon gern machen. Nur wenn man die Dienstleister SAP und T-Systems aufruft, dann muss man damit leben.
Ach, das ist schon okay.
Ja, also wie gesagt, das Geld ist, glaube ich, gut angelegt gewesen. Also da haben wir ganz andere Projekte.
Schlimmer geht immer. Das war gar nicht die Aussage. Das keine Frage. Das ist sehr sinnvoll und eigentlich ein Musterprojekt der Großprojekte, die es in diesem oder gerade Digitalisierungsprojekte, die es so gibt, war. Auch da sind wir uns einig, denke ich.
Ja, ich finde es in Ordnung.
Gut. Nee, genau. Von dem her ist es ja wahrscheinlich jetzt auch okay, dass man die App sozusagen schlafen legt.
Ich finde das auch einen coolen Ansatz, dass sie jetzt nicht, also zum einen, dass sie nicht ewig weiter Geld reinbuttern und zum anderen, dass sie sie auch nicht dekommissionieren, sondern sagt, oh, es ist gar nicht so unwahrscheinlich, dass wir die nochmal brauchen.
Ja, und, aber du musst halt dann trotzdem ab und zu mal Anpassungen eigentlich dann machen, weil sonst läuft es
auf dem neuen Android nicht mehr, jo.
Genau, läuft es auf dem neuen Android nicht mehr und es, sobald du dann mal die neue Version von Android oder so installierst, weiß nicht, wird es automatisch runtergeschmissen oder kannst es halt nicht mehr starten und dann hast du so ein Ding, was immer abstürzt, das willst du halt auch nicht. Also wenn man es insbesondere für diese Impfausweise Anzeigen noch verwenden will, dann muss man da zumindest alle paar Jahre mal so Schönheitsupdates noch dran machen.
Ja, vielleicht ist das ja auch tatsächlich vorgesehen, das stand ja jetzt im Artikel nicht drin und zum anderen, selbst wenn man das nicht macht, sie dann wieder aus dem Schlaf rausholen und ein Update von Android, was haben wir jetzt, 20 auf Android 30 zu machen, dürfte schneller gehen, als die App komplett aus der Taufe zu heben.
Ja, das ist auch wieder richtig. Gut, finden wir okay, kann man so machen.
Schlaf gut, Corona-Warn-App.
Genau, träum was Schönes.
Genau.
Immer wieder
schlaf schön ein und träume fein.
Ja. Ich hoffe, dass wir es alsbald nicht mehr so schnell brauchen. Ja.
Kommen wir zu den Themen und da will Docker einigen Leuten nicht das oder versaut ja, einen
Docker
das
Träumen hat
oder so.
Erzähl doch mal, was mit Docker ist, genau.
In den letzten Wochen ein bisschen für Freude und sagen wir nicht Freude, sondern für Freude. Gedankliche Beschäftigung bei einigen Leuten in der Open-Source-Szene gesorgt. Und yeah. Zwar hat Docker am 15. März ein Announcement gemacht, dass Docker Open Source Organizations, also ist, vielleicht war es auch am 14. März, also so um den 15. März haben sie es gemacht, und sie haben angekündigt, dass sie den Free-Tier von ihrer Organisation, von ihrem Organisationsaccount streichen und wollten, dass man, wenn man denn so ein Team hat, was nicht offiziell als Open-Source-Projekt anerkannt ist, dass man da auf einen Paid-Plan wechselt und das hätte mal mindestens $420 pro Jahr abgerufen, was natürlich für die allermeisten Hobby-Open-Source-Projekte viel zu viel ist. Das Problem an dem anerkannten Status für Open-Source-Projekte war, dass Docker vorher relativ picky war, wen sie akzeptiert haben. Sie haben zwar irgendwo dann fallen lassen, ja, bewerbt euch nochmal, wir machen es jetzt anders oder die Open-Source-Projekte wollen wir nicht treffen. Es hat auf jeden Fall massive Unruhe gegeben. Was explizit auch damit zusammenhängt, dass Docker letztendlich auf, wie sagt man so schön, Schultern von Giganten steht und selber ohne die Open-Source-Projekte, auf denen es gebaut wurde, nicht hätte existieren können. Und da war die Community doch sehr ungehalten drüber. Aber es ist ja ein bisschen Zeit ins Land gezogen, seitdem das Ganze passiert ist. Und
für eine Woche, oder? Das war nicht so lang.
Jetzt, also genau, letzte Woche, wenn wir letzte Woche gesendet hätten, wäre das der Stand gewesen. Dann hätten wir uns jetzt alle drüber aufregen können. Mm, yep. Und dann kam aber jetzt am Wochenende die News, dass Docker zurückrudert und das kostenlose Angebot bleibt erhalten. Das Free Team lassen sie stehen. Sie haben ein Announcement veröffentlicht, wonach sie einsehen, dass sie nicht so ganz geschickt kommuniziert haben und die Open-Source-Szene natürlich nicht treffen möchten. Tja, so ist das. So versuchen sie jetzt aus ihren Fehlern zu lernen und
ist zu spät.
Das bedeutet, dass Teams eben nicht aus dem kostenlosen in das reguläre Teammodell wechseln müssen.
Okay, aber du hast immer noch die Möglichkeit, den Geld zu geben, oder?
Also, ja, natürlich.
Da sind sie immer noch frei.
Ja.
Okay, was war die andere?
Das Schöne ist dieses Statement, sorry, von dem John, wie heißt er? Johnston. Letzte Woche waren wir der Meinung, dass die Kommunikation schrecklich war, aber die Strategie selbst einwandfrei. Jetzt ist klar, dass sowohl die Kommunikation als auch das Konzept falsch waren. Daher vollziehe man eine Kehrtwende Schön. Und setze das Modell nicht aus.
Schön. Das ist doch meine Aussage.
Ja, immerhin sind sie lernfähig. Cool.
Ja, das, ja. Also ich meine, erstmal einen Shitstorm provozieren, gucken und dann doch zurückrudern müssen. Aber ich meine, gut, wenigstens haben sie es begriffen. Aber es zeigt halt immer wieder, ne, dass so zentrale Geschichten einfach scheiße sind. Wenn dann einer einen Stecker zieht, dann ist doof.
Ja. Mhm. Was gibt es für Alternativen zu Docker Hub?
Ah, du kannst natürlich deinen eigenen Repo betreiben und da deine.
Aber das macht ja, keine Ahnung. Ja, wenn du jetzt quasi den offiziellen Container willst, dann willst du ja nicht deinen eigenen Repository betreiben, oder?
Doch. Eigentlich schon. Eigentlich echt das. Und das ist ja dank so Software wie Nexus oder GitLab oder so auch nicht das Riesenproblem. Und dann liegt das halt unter deiner eigenen Domain.
Aber du musst es ja auch quasi mal updaten und gucken, dass alles funktioniert und so. Willst du noch mehr Software maintainen? Oder soll das jemand anders
maintenance
tun?
Gehört halt dazu. Ich meine, du kannst sie natürlich auf
Ja, aber du musst ja Azure,
ja, auf Azure stimmt. deine eigene Registry klicken oder auf AWS oder so.
Ja, dann du ist müsstest es auch dich ja quasi darum kümmern, dass dieser Container selber noch funktioniert. Dann hast du quasi eine Maintenance gewonnen, die du vielleicht gar nicht so vorher gesehen hast. Und mit diesen Docker Open Source Teams war es ja eigentlich so, dass du sagen kannst, okay, du hast einen Nginx und der Nginx, wenn du den neuesten nimmst, kriegst du den neuesten und musst den nicht erst vorher bauen. Und dann hast du irgendwelche Probleme mit irgendwelchen Bildskripten oder so ein Shit. Weißt du, was ich meine?
Ich glaube, ja. Klar. Das wenn du einfach auf die, ohne Version zu referenzieren, aber umgekehrt kannst du das in einem Software-System auch nicht machen. Also zum einen weißt du ja nicht, was in der neuesten Version drin steckt, ob das überhaupt kompatibel ist zu dem, was du gerade baust. Zum anderen kann sich da auch was eingeschlichen haben. Du musst erstmal nachgucken, was drin ist.
Ja, ja, aber dann, also wenn du zum Beispiel sowas hast, okay, ich pin jetzt auf diese Version, weiß nicht, Nginx 13, was weiß ich, was da gerade aktuell ist, dann willst du ja immer ein Nginx 13 haben, aber du willst ja eigentlich das unterliegende Betriebssystem, Docker ist ja quasi, oder diese Container-Architektur ist ja immer so, dass du diesen ganzen anderen Shit mitbekommst, das möchtest du ja eigentlich frisch haben und du möchtest dich nicht kümmern, dass die Nginx Version 13 mit diesem ganzen unterliegenden Zeug immer noch funktioniert und baut überhaupt. Und dafür, ja. Das haben ja quasi diese Teams immer gemacht, oder? Also diese Open-Source-Teams, wie es hieß. Und da kann man sich natürlich schon immer selber alles aufsetzen, aber die Frage ist halt, ob das geil ist. Oder ob es besser ist, wenn man quasi so eine zentrale oder quasi x zentrale Stellen hat, wo du den Container in der frischen Version herbekommst und jemand anders kümmert sich darum, dass das Zeug noch läuft und dass das überhaupt baut. Ja, also. Weil ich kann mir gut vorstellen, bei ganz vielen Firmen ist es so, wir haben dieses Docker Repository, da wird einmal diese Version von 2010 hingepusht und dann liegt die da halt für immer und wird da für immer maintained. Und bei dem anderen hast du halt wenigstens die Möglichkeit irgendwie, oder da gibt es wenigstens die Chance, dass da auch die Software darunter mal geupdatet wird, auch wenn die Version stabil bleibt.
Genau, dann ist aber natürlich auch der Ansatz von Docker Hub valide. dass sie sich zu Recht beschweren, wir müssen mal darüber reden, wie die Leute, die davon profitieren, was wir hier haben, das auch dazu beitragen, dass die Kosten getragen sind.
Ja, also quasi die Nutznieße davon wäre schon richtig, dass man darüber nachdenkt, ja.
Haben sie ja auch so ein bisschen gemacht, indem sie, du kannst ja nicht mehr irgendwie so und so viel Sachen ziehen, also da hast du ja pro Tag irgendwelche Limits da drin, oder pro Woche oder keine Ahnung, ne? Also von bestimmten IP-Adressen kannst du nicht mehr so und so oft ziehen, musst du dir schon zumindest so einen eigenen Proxy bauen, der auch cached oder sowas, weil sonst hast du einfach ein Problem. Von dem her, ja, machen sie es ja so ein bisschen. Ja, ich weiß, ist schwierig. Und wie immer, ja, keiner will dafür zahlen. Ja. Mhm. Das ist ein großes Problem. Aber ich meine, die Open-Source-Projekte zu vergraulen, ist nicht die Lösung.
Ja, genau, das war quasi die falsche Richtung geschaut.
Ja. Das ist klar.
Ja, quasi nicht die Open-Source-Projekte da zur Kasse zu bitten, sondern halt die Leute, die dann diese Open-Source-Projekte eh schon nutzen, ja, und da quasi irgendwie ihre Cloud-Apps draus bauen oder so.
Da musst du halt doch irgendwie, keine Ahnung, musst du es noch restriktiver machen, keine Ahnung, so dass es wirklich nur noch als Privatperson benutzen kannst. Wie, weiß ich auch nicht, aber ich meine, ich muss das Business von Docker ja auch nicht voranbringen.
Wir müssen es auch nicht verstehen
und lösen sich das für irgendwie. Die, genau. Das war jedenfalls nicht der richtige Move.
Genau. Als Alternative gibt es noch von Red Hat
Quay.
Quayo.
Ja.
Weiß nicht, wie die ausgesprochen wird. Quay einfach nur. Genau, das gibt es noch. Von Amazon gibt es auch irgendwie sowas, wie jetzt Amazon ECR.
Ja, und wie gesagt, genau. Und du kannst mit Nexus, Harbor und auch mit GitLab dein eigenes Repo natürlich bauen, betreiben.
Ja, klar. Selber bauen, selber betreiben, das ist, ja, klar.
Joa.
Dann so haben wir wieder eins von diesen großen Cloud-Leuten, die irgendwie Geld verdienen wollen.
Ja, schlimm, ne? Schlimm.
Sollen aufhören.
Ja. Nee, ich meine, Docker haben wir ja in letzter Zeit schon oder in den letzten 10 Jahren irgendwie immer wieder kritisiert. Da merkt man schon, die versuchen irgendwie doch irgendwie Geschäftsmodell zu finden und haben es irgendwie noch nicht so richtig geschafft.
Ja, genau, das zeigt so das Problem, dass allein cooles Zeug bauen nicht reicht, um davon leben zu können. Genau. Man kann halt schon sehr coole Sachen machen, aber man kann nicht von allen coolen Sachen auch leben.
Ja, genau.
Ja, aber trotzdem wollen wir ja auch nicht, dass es untergehen. Also wenn jetzt Docker Hub und so untergeht, wäre schon echt scheiße. Da müsste man, aber ich meine, gut, dann würde man halt irgendwie die Linux Foundation nehmen oder irgendjemanden, der das Ding halt betreibt und die kriegen es halt hin, von irgendwie allen Geld einzusammeln und dann halt auch Infrastruktur zu betreiben. Ne? Also ich meine, da sind halt alle Firmen auch irgendwie dran auch beteiligt.
Auch in dem Maßstab? Auch in dem Maßstab? Ja. Ich weiß nicht.
Auch in dem Maßstab.
Weiß nicht.
Ja. Die sammeln halt von allen Firmen einfach viel Geld ein und betreiben damit Infrastruktur, machen Konferenzen, bezahlen Linus Torvalds und viele andere. Also die kriegen das halt hin, aber da ist es halt wirklich, okay, das Ding heißt halt irgendwie Linus Foundation, wir werden da halt mal Platin-Mitglied, weil wir irgendwie Open Source unterstützen wollen oder müssen und geben da halt Geld rein und dafür leisten wir uns alle zusammen diese Geschichten. Das ist dann auch okay, da funktioniert das dann halt auch. Weil Docker halt eine einzelne Firma ist und Docker Hub betreibt, ist das Ganze halt ein bisschen schwieriger. Ne? Ja.
Vielleicht sollte GitHub einfach Docker Hub kaufen. Ah nee, dann ist es auch noch Microsoft. Nee, dann kriegt man zu großen Klumpen.
Ja, genau. Das wollen wir eigentlich auch nicht. Wir wollen auch nicht, dass alles bei Microsoft liegt. Das ist auch nicht gut.
Das ist korrekt.
So, auch nicht korrekt.
Weil dann wird das nämlich mit der Privatsphäre noch schwieriger.
Okay, ich wollte sagen, eigentlich auch nicht korrekt sind die Katholiken in den USA, aber mach mal. Das wäre jetzt mal die Überleitung gewesen, aber
okay. Ich habe euch eine Geschichte mitgebracht, die ein bisschen weniger technisch ist, aber ein bisschen vor Augen führt, warum dieser Spruch, ich habe ja nichts zu verbergen, ganz schön schwierig ist. Das wissen wir eigentlich alle, das ist einfach nochmal ein Beispiel, warum. Und zwar hat in den USA eine Katholikenorganisation Ich finde den Begriff, um ehrlich zu sein, schwierig. Aber auf Deutsch ist korrekt auszudrücken, ist auch sehr klobig, weil das ist dann eine Organisation von katholisch gläubigen
Laien.
Eine Organisation von katholisch gläubigen wäre es einfach, oder?
Ja. katholischen Laien und Klerus für Erneuerung.
Ja, ja, genau. So nennen sie sich. Und die haben App-Daten gekauft, um Mitglieder der katholischen Organisationen, also der katholischen Kirche, ausfindig zu machen, die sich nicht an die Regeln der Kirche halten. Im konkreten Fall hieß das, dass die App-Daten mit Bezug auf Grindr und Co. gekauft haben. Grindr ist eine Plattform für Homosexuelle. Und darüber
kann man die einfach kaufen?
Also katholische Priester.
Das hat mich auch irritiert.
Das ist so verrückt einfach.
Genau. Dass man genau, also Daten und das ist kann. Halt, das ist halt die Krönung des Kapitalismus ohne Datenschutz. Und deswegen ist Datenschutz so wichtig. Und deswegen ist das Beispiel so einprägsam, dass diese Dating-Apps haben die Daten ihrer Nutzer verkauft und zwar ohne ausreichende Anonymisierung.
Krass.
Ja, und
da kriegst du quasi den Namen, so dieser Typ ist schwul, quasi.
Ja, ganz so. Plump wohl nicht, aber es hat wohl ausgereicht, um die Leute ausfindig zu machen. Und dieser Club hat dann
der Klerus-Club
diese oder Liste die? der bösen Buben an die Bischöfe gemeldet. Und
dann dieser Club die Finger hat auf noch sich mal selber irgendwie gezeigt, oder was?
Betont und gesagt, zum Glück haben wir kein illegales Verhalten gefunden, wie etwa Hinweise auf Kindesmissbrauch. Mhm. Aber das, was die da machen, ist ja auch nicht okay. Und dann haben sie das den Bischöfen gemeldet und das geht dann innerhalb der Organisation seinen Weg,
ja.
Was wirklich nicht gut ist.
Nee, das hat immer schon gut funktioniert, sowas in der Organisation auch zu halten. Siehe Kindesmissbrauch, das natürlich hat auch da super funktioniert. Ja. Ja. Aber ja, das ist immer toll. Ja, guck mal, der macht was da. Ich zeig auf den Finger. Das ist auch eine super Sache natürlich. Und ja, heutzutage noch mal viel einfacher, indem man einfach irgendwelche Daten kauft und analysiert. Das ist schon echt krass. Ja, früher ging das nur in der lokalen Community. Da wusstest du irgendwie dann vielleicht, dass einer homosexuell ist und hast du dem beim Priester, keine Ahnung, irgendwas angezeigt, weil du schon ein komischer Mensch warst. Jetzt kannst du das im großen Stil automatisiert betreiben.
Genau, aber war die Story nicht, ja genau, dass die Priester selber auf diesen Plattformen waren?
War ja, das klar. Nicht die News? Ja. Also die Leute, die da in Anführungsstrichen entlarvt worden sind oder deren Privatsphäre verletzt worden ist, die waren auf den Plattformen aktiv. Und das halt, das war ihr Privatleben, das war ihre Freizeit. Und diese fanatischen Katholiken waren halt der Meinung, da müssen wir aber nur genauer hingucken, was die in ihrer Freizeit machen.
Ja. Hätten sie nur an schnellen Autos gebastelt, hätte ihnen das wahrscheinlich keiner nachgesehen. Aber dadurch, dass sie homosexuell sind, können sie natürlich nicht in der katholischen Kirche sein. Oder wenn, dann sollten sie sich gefälligst
in die evangelische Kirche gehen oder so.
Ja, jedenfalls nicht in der Öffentlichkeit irgendwie was dazu, naja.
Nicht Partner suchen, sondern einfach nur zu Hause alleine schwul sein.
Genau.
Ja, oder jetzt könnte man ganz viele böse Sprüche mit den Skandalen aus der hiesigen katholischen Kirche bringen.
Ja, das lassen wir jetzt mal lieber, das wird alles nicht besser in diesem Podcast hier. Wir wollen uns auf dieses Datenschutzthema konzentrieren, sonst sind wir jetzt hier gleich.
Genau. Wir wollen keine Glaubensgemeinschaften bashen. Das ist nicht die Intention. Es ging darum zu zeigen, Datenschutz ist wichtig, passt auf eure Daten auf und spielt das nicht mit klein. Ich hatte neulich mal wieder die Situation, wo Leute nicht einsehen wollten, warum es problematisch ist, die einen Messenger zu nutzen und man vielleicht die anderen besser nutzen sollte. Wollen wir Messenger-Diskussionen führen?
Oh Gott. Klar. Erzähl, was ist denn der neueste geile Messenger, was jetzt alle benutzen gerade? Ich bin nicht auf dem neuesten.
Hey, ich bin so, was neueste Messenger angeht, hält sich gerade in Grenzen, aber ich finde es immer noch erstaunlich, dass obwohl Signal jetzt so weit, ich finde durchaus schon so weit verbreitet ist und sehr viele Leute Signal als Zweitmessenger auf dem Handy haben. die allermeisten Leute immer noch einfach auf WhatsApp sitzen.
Ach so.
Ja, und ist es noch so schlimmer auf Telegram.
Oder noch schlimmer auf Telegram, ja, das stimmt.
Okay. Was machen wir dagegen?
Ich habe kein WhatsApp, keine Ahnung, ist mir eigentlich.
Genau, das ist schon mal ein guter Move.
Ich habe das tatsächlich auch.
Der reicht halt manchmal.
Ja, reicht halt manchmal nicht aus. Man muss die anderen Leute quasi aktiv davon überzeugen, dass nicht nur quasi jemand anders angechattet wird, der einem dann Bescheid sagt.
Ja, genau.
Das habe ich nämlich auch quasi so, ja, ich muss dir diese Nachricht weiterleiten aus WhatsApp.
Genau,
du und das ist quasi jemand Zirkel anders, da. Der Proxy für die gleichen Informationen quasi.
Tja, so ist es. So ist es halt. Ja. Aber nee, wir lassen uns keine Messenger-Diskussion führen. Das,
hey, was? Wir haben jetzt angefangen, jetzt musst du es durchziehen.
Nee, das haben wir schon ganz oft diskutiert. Ich würde sagen, wir machen mal Timeout und gehen mal weiter auf Mimimi der Woche.
Was ist denn der letzte Messenger, den man haben muss? Der geilste, also nein, nicht vom Privacy, sondern was so die Kids jetzt benutzen.
Also, die benutzen TikTok. Streng genommen, mir fällt dabei auf, ich habe vergessen, das ins Pad zu schreiben. Wir haben einen Grund, über Messenger zu reden.
Oh Gott. Echt?
Ja. Ja, weil Threema Desktop ist da.
Ach so, Scheiße.
Desktop?
Jetzt muss ich noch finden, war das
nur Threema Desktop?
Nein.
So lange.
Das ist eine App, wo man die dich nicht immer ausloggt, oder was?
Ja, und das der Ivo wollte Threema Desktop haben. Also, nee,
ich wollte Threema haben, dass es auf all meinen Tablets und all meinen Telefonen und auf dem Desktop das Gleiche anzeigt. Also so wie Signal. Wenn es das tut, okay. Solange es das nicht tut, ist mir das egal und ich würde leider nicht benutzen, weil es kommt immer am falschen Gerät an. Ich frage die Leute dann immer, hast du das nicht gekriegt? Und ich denke mir immer, nee. Ah, vielleicht. Das ist auf diesem einen Telefon, was ich jetzt seit 3 Wochen nicht verwendet habe oder auf diesem einen Tablet, wo ich das halt mal eingerichtet habe, da kam es halt dummerweise, kam deine Nachricht an und sonst sehe ich sie ja nirgendwo. Deswegen, sorry, also benutzt einfach Signal.
Wir haben natürlich auch schon mal vor einem Jahr drüber gesprochen, weil es gibt Threema Desktop seit 2022. Yeah. Nur als Disclaimer. Nur wo ich immer noch nicht zu gekommen bin, das eben mal genau auszuloten, ob jetzt mit Threema Desktop nicht es mittlerweile auch auf dem Stand ist, wo die Nachrichten zumindest auf dem Telefon und auf dem Desktop gleich erscheinen.
Und geht es jetzt?
Ich weiß nicht. Achso. Ich werde es ausprobieren.
Ich dachte, du wolltest drüber reden. Und es gibt jetzt irgendeine neue Information.
Ich will mal drüber reden. Ich hab nicht gesagt, ich will drüber berichten.
Können wir jetzt einfach weitermachen? Also
Ingo will nicht über Messenger reden.
Nee, genau. Ingo will nicht über Messenger reden. Zumindest nicht, wenn es nicht Neues zu berichten gibt.
Was sind denn so die neuesten Apps?
Wie?
Der neueste heiße Scheiß?
Ja.
Was? Wo?
Ja, was? Wo man jetzt so sagt, oh ja, kennst du?
Nee.
Das ist sehr geil. Die ganzen Kids benutzen das gerade.
Nee, da musst du mal deine Kinder fragen. Oder was weiß ich.
Der sagt, was? Murmeln spielen?
Ja, siehst du.
Nice. Ja.
Keine Ahnung, kann ich dir, weiß ich nicht.
Du kannst mal deine Kinder fragen vielleicht.
Ja, kann ich mal.
Mach es doch einfach mal.
Ja, aber nicht jetzt. Die schlafen.
Vielleicht morgen.
Ja, morgen.
Dann antwortest du nächstes Mal zurück, was die neuesten Apps sind.
Ja.
Ich bin ja immer für neue App. Vielleicht ist ja irgendwas Cooles. Vielleicht ist ja irgendwas, was ja irgendwie eine Zeit lang in war, waren so hyperlokale Sachen. Also so, weiß ich nicht, Jodel oder wie es hieß.
Das fand ich auch schon lokal. Also mein Arbeitszimmer oder noch lokaler?
Ja, nee, so, keine Ahnung, in deiner Umgebung halt, weiß nicht, so ein Kilometer um dich herum oder so.
Also unsere Stadt hat jetzt diese tolle City-Key-App.
Nein, nicht Tinder, mein Gott, hey. City-Key, ja, irgendwie sowas, ich weiß, keine Ahnung. Na gut, ich glaube, wir müssen das nochmal recherchieren.
Ja, recherchiere das nochmal. Bereite dieses doch mal als Thema für nächste Sendung vor. Dann können wir da gerne
neue drüber reden. Apps.
Neue Apps. Die App der Woche.
Weißt du, wie lange ich keine App mehr auf meinem Handy installiert habe? Das ist auf jeden Fall mehr als eine Woche her. Eher so ein Ja. Also ein Vierteljahr, würde ich sagen.
Ja,
aber ich habe auch alle Apps,
merkst,
die man braucht.
Du merkst tatsächlich, dass du alt bist, genau.
Scheiße, vielleicht sollte ich. Ja, deswegen frage ich ja, deswegen habe ich gedacht, ihr könnt mir helfen, aber ihr seid
ja,
auch alt.
Ja, ich kann dir sagen, die letzte App, die ich installiert habe, war die Nanoleaf-App und jetzt kommen wir zum Mimi der Woche.
Okay.
Ja? Können wir weitermachen?
Einverstanden.
Nanoleaf. Ja, erzähl doch mal von der Nanoleaf-App. Wie geil
genau.
Die ist.
Ja, die ist total geil. Ich weiß, ich kenne den Nanoleaf.
Das ja, ist so also ein Kind. ESP-Ding, oder? Wo du dann RGB-LEDs feiern kannst.
Ja, im Endeffekt schon, genau. Also im Endeffekt hast du so eine Dinger, die du an die Wand kleben kannst, so eine LED-Teile, die du ineinander steckst und es macht buntes Licht und ein Kind oder Kind 1 hat das Geschenk gekriegt und wurde dann angebaut und dann hast du da so einen netten kleinen Controller, der sich irgendwie auch ins WLAN hängen kann und dann in der Cloud ist und du das irgendwie über die App steuern kannst.
Oh nein,
was
in
war
der
jetzt
Cloud,
schon,
warum?
Genau, das kann man schon schlecht finden, aber wie gesagt, sind ja Kinder und man will ja irgendwie das Beste für seine Kinder und dann will man sowas auch einrichten.
Nein, man will keine Cloud-Sachen für seine Kinder, Mann. Parents don't let kids do Cloud oder so.
Jedenfalls hast du dann irgendwie da so einen QR-Code, den du da scannst und dann soll sich das irgendwie verbinden und dann habe ich gedacht, naja gut, dann lasse ich das Ding halt mal in mein IoT-Netz. Immerhin, da kann es nicht ganz so viel Unsinn treiben. Turns out, funktioniert nicht.
Das funktioniert nicht.
Ja, es fängt an, sich mit dem Wi-Fi, mit meinem IoT-Wi-Fi zu verbinden und gibt dann einfach irgendwann auf und dann sagt die App, ja, geht nicht, Arschlecken. Da habe ich mal ein bisschen rumdebuggt und habe mal geguckt, was macht das Ding eigentlich? Und ich meine, es bucht sich in das Netz ein, das sehe ich ja. Dann sehe ich, dass es eine DHCP-Abfrage macht. Dann sagt man der DHCP-Server, hier, hast du eine IP-Adresse, nimm mal. Und dann macht das Ding einfach nix. Ja, so nach dem Motto, da kommt kein Eck, ja, nehme ich, danke für dein Angebot, lieber DHCP-Server, nehme ich doch gerne. Ja, macht einfach nix.
Macht nur IPv6, vielleicht hast du das mal geschaut.
Ja, das glaubst du auch wohl selber nicht,
nee,
dass
nicht.
Das Ding IPv6 macht. Dann wäre es ja auch.
Aber das wäre sehr witzig auf jeden Fall,
das,
wenn das dein Problem ist.
Ja.
So, sorry, dieses System ist kein Legacy-System, es ist nur modern.
Ja, das wäre schön, aber nee, ist es nicht. Also wie gesagt, es macht ja IPv4 DHCP-Abfrage und nimmt dann die angebotene IP-Adresse einfach nicht an. So, ja, das war schon ein bisschen strange. Und da habe ich tatsächlich mal geguckt. Ja, ich bin nicht der Einzige, der das Problem hat. Wenn man irgendwie so Unify-Wi-Fi-Geräte hat und dann gibt es irgendwie Leute, die sich ewig lange darüber austauschen. Ja, musst du das abschalten an dem Gerät und das und strahl doch nur eine SSID aus. Ich denke mir, hallo? Ich habe da jetzt hier nicht ein WLAN-System aufgebaut mit unterschiedlichen Netzen, mit VLAN-IDs und dann stelle ich extra eins von den Dingern ab und strahl nur eine SSID aus, weil eins von diesen fucking IoT-Geräten, nämlich so ein Nanoleaf-Schwachsinn, irgendwie nicht damit klarkommt, dass da mehrere SSIDs auf einem Wi-Fi-Access-Point hängen. Geht's noch oder was?
Ingo, also, nächste Woche eine SSID eingestellt.
Ich war ja kurz davor war ich ja, ja. Aber er hat gesagt, nee, geht nicht. Ich mach das nicht. Es ist nicht okay. Also, man kann auch mal ordentliche Hardware, Software bauen. Was soll denn das? Weißt du, das Zeug kostet fucking viel Geld und dann kriegen sie es nicht mal hin, ihr Zeug ordentlich hinzupacken. Kann nicht sein, dass... Ja, also, wie gesagt, das ist das erste und einzige Gerät, was ich in meinem Netzwerk habe, was sich irgendwie nicht mit meinem WLAN verbindet. Ja, das ist jedenfalls mein Mimimi der Woche. Scheiß Nanoleaf.
Okay, so. Vielleicht musst du es selber bauen jetzt.
Ja, wenn ich die Zeit hätte.
Ja, du brauchst eigentlich nur ein ESP und machst dann so einen RGB-LED-Strip dran, noch ein Netzteil, damit die halt auch Strom haben und dann ist fertig. Dann machst du
dann baue ich noch ein App dafür. Und
nee, das ist alles fertig. Du nimmst quasi eine Software, die bügelst du da in deinem Webbrowser auf diesen ESP drauf und dann ist abgeschlossen. Das ist so nice einfach. Ich such dir das raus. Wie heißt das nochmal? WLED. Und das ist quasi so eine App, wo du so verschiedene Modi hast und du kannst quasi verschiedene Effekte und das ist alles fertig. Du musst nichts machen. Du musst quasi einfach nur das auf diesen ESP bügeln.
Kann ich das auch mit meinen Nanoleaf-Sachen machen, die gerade schon da sind?
Das wäre sehr witzig, wenn du einfach nur das Brain austauschst.
Ja, genau. WLED. Eigentlich müsste das, weißt du, ich meine, die Anschlüsse, da ist ja auch nichts Großartiges. Ich meine, es sind LEDs, die irgendwie.
Wenn das W-Sachen 12 sind, dann auf jeden Fall. Dann geht es direkt. Dann kannst du es so machen. Dann kannst du quasi diesen Pin austauschen. ESP dran, fertig. Und sieht cool aus.
Vielleicht hat ja noch jemand von den Hörern eine Idee. Ja, wenn ich einfach nur sozusagen den Controller austauschen müsste und das würde gehen, dann vielleicht. Weil, wie gesagt, die hängen ja jetzt schön alle an der Wand und das Kind freut sich, dass sie irgendwie bunt sind. Und wenn man klatscht, macht es irgendwie Farben und oder wenn Musik läuft, klimpert es da vor sich hin. Mir würde das persönlich auch reichen. aber wenn man es halt irgendwie mit App und WLAN und keine Ahnung steuern will, dann tut es das einfach nicht. Was ein bisschen nervig ist. Also wie gesagt, ich bin für Vorschläge offen, ja, vielleicht hat ja irgendjemand noch eine andere Lösung, aber die Lösung, dass ich jetzt extra einen AP dahin hänge, der nur eine SSID ausstrahlt.
Außerdem hast du immer noch diesen Cloud-Shit und den willst du ja wohl nicht haben.
Den will ich eigentlich nicht haben, da hast du ja auch recht.
Da guck dir das an, guck dir einfach WLED an, du hast hier insta.wled.me und da kannst du quasi mit einem Chrome drauf gehen und kannst direkt dein ESP flashen über Serial Port, das ist super verrückt einfach.
Super verrückt.
Ja, so geil, das ist voll die Zukunft.
Ja.
Na gut, guck's halt nicht an, mach's einfach.
Doch, ich guck's mir an, aber okay, wie gesagt, ich brauche halt trotzdem die Dinger sind jetzt halt schon da und sie hängen an der Wand und die müssen jetzt auch benutzt werden irgendwie. So.
Gucken hier.
Habt ihr
Nanoleaf Replacement Controller.
Habt ihr noch was zum Heulen?
Ja. Ich muss mal wieder über die Google Play Konsole heulen. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal getan habe, aber das Ding ist einfach so unglaublich langsam. Und ich vermute einfach, wenn Angular einen schlechten Ruf hat, dann ist das Ding der Grund dafür. also Wenn ihr Android-Applikationen ausspielt und mit dieser Konsole zu tun habt, dann wisst ihr wahrscheinlich, wovon ich rede. Ich verstehe nicht, dass Google sich das leistet. Es ist einfach nur beschämend. Man klickt auf etwas und dann passiert erstmal so 4-5 Sekunden gar nichts. Und dann kommt eine Reaktion im UI. Und das ist so die schlimmste UX, die man sich irgendwie vorstellen kann.
Also quasi so, du sitzt im Zug und hast eine SSH-Session auf und hast echt schlechtes Edge-Gedöns und tippst was ein.
Ist kein Internet, Mann.
Ja, ich weiß. Du hast also eigentlich kein Internet. Du tippst was ein und dann kommt es auf der anderen Seite vielleicht an.
Ja, mit dem Unterschied, dass du es da erwartest und ich erwarte es hier an einer 240 Mbit-Leitung ins Internet nicht.
Das stimmt. Ja. Okay. I see your point.
Das stimmt.
Ja, ich habe das mit Angular übrigens nicht. Ne? Ich habe das mit Angular nicht verifiziert. Es kann sein, dass die das in was völlig anderem geschrieben haben, aber sie haben mal irgendwann behauptet, dass die meisten internen oder von Google ausgespielten Applikationen mit Angular geschrieben werden. Deswegen gehe ich mal davon aus, ich impliziere das einfach mal. Ach ja. Okay. Ein Drama.
Ein Drama.
Könnte man viel schöner machen. Ist aber umgekehrt ein sehr schönes Beispiel dafür, warum so in den Web-Technologien zurzeit das Pendel wieder zurückschwingt und die Leute da auch echt Bock drauf haben, sich wieder damit zu beschäftigen, warum Server-Side-Rendering vielleicht gar nicht so eine schlechte Idee war.
Java-Server-Pages oder was willst du jetzt haben?
Nein, das ist ja im Endeffekt schon, aber natürlich nicht mit der Technologie, sondern schon mit einem moderneren Ansatz. Und dann gibt es so schöne Frontend-Architektur-Pattern wie Island-Based Architecture.
Was ist denn überhaupt diese Play-Konsole?
Die Play-Konsole, das ist das Backend zum Play Store. Das ist das, wo du deine App ausspielst. Wenn du eine App implementiert hast, dann stellst du sie dort ein und managst dort alles und kannst dort auch einsehen, aufgezeichnete Abstürze und Leistungen. Da kannst du nachgucken, wie viele Installationen du hast, auf welchen Geräten, wie die App sich verhält. Ach, du kannst okay, im Play Store auch alles, was vor dem Veröffentlichen passiert, machen. Also verschiedene Test, wie soll ich sagen, Test-Lanes, offener Test, geschlossener Test, interner Test. Und das kannst du dann, oder Google unterstützt dich in der Phase dann auch damit, dass sie so Pre-Launch-Berichte für deine App aufbauen. Also sie haben automatische Tests, wo sie die App gegen Geräteprofile testen. Und dann kriegst du schon vorab Infos darüber, wenn sie dabei Schwierigkeiten feststellen. Mhm. Also es ist relativ mächtig und es ist auch sehr wichtig, das zu haben. Und umso frustrierender ist es, wenn es langsam ist.
Tja.
Schlimm.
Dann wissen wir das auch. Ich wollte mich da gerade einloggen, aber dann gab es, es war so, ah oh ja, was willst du damit überhaupt machen in dieser Play-Konsole? Und ich so, ups, ich wollte eigentlich gar nicht gucken, was ist.
Ja, auch schlimm ist die Telekom.
Ja, ja die Telekom. Der andere Grund, warum ich einfach nur laut schreien will.
Das Lustige ist, ich hatte das letztens bei einem Kunden auch und habe ganz oben steht ja, Gear Cloud PBX 2.0, upgraden Sie unbedingt. Ich scroll einfach runter und denke mir, nee, das will ich mich jetzt nicht drum kümmern, ich will nur die 5 Einstellungen machen und dann wieder raus. Und jetzt habe ich das gelesen und gedacht, puh, Gott sei Dank habe ich da nicht drauf geklickt.
Bullet fucking nee, gerutscht.
Ich hätte da gern drauf geklickt, aber wenn du da drauf klickst, dann schicken sie dich durch so einen Prozess von 3 Schritten, wo du Dinge akzeptieren sollst. Und in dem Brief, den sie dir schicken, wo sie auf diese Cloud PBX, also nochmal vorne, der Ingo hat ja mit Telekom eingeleitet. Es geht um die Telekom Cloud PBX Telefonanlage. Ja. Also in modernen IP-basierten Anschlüssen oder an IP-basierten Anschlüssen muss man ja kein graues Kästchen mehr im Keller hängen haben als mittelständisches kleines Unternehmen. Oder auch als
egal, als Büro, nicht, als
Nicht-Profit-Organisation, in dem Fall hier, ich habe ja so aus Hobby, helfe ich da ja Menschen auch, mit diesem ganzen Technikrahmen klarzukommen. Und die Telekom hat eben vor ein paar Jahren die Leute zu diesen IP-Anschlüssen gezwungen. Das heißt, da musste eine funktionierende Telefonanlage abgebaut werden, einfach weil die Telekom gesagt hat, boah, diesen schönen Anschluss, den sie da haben, den gibt es morgen nicht mehr.
Also, Faxen,
ist man umgezogen, hat neue Telefone gekauft, hat das alles eingerichtet. Und anstatt, dass das jetzt einfach mal läuft, schreiben sie jetzt einen Brief und sagen, ihre Cloud PBX-Version läuft aus. Sie müssen upgraden. Dann steht in diesem Brief weiter, wichtig, das Upgrade ist kostenfrei und hat keine Auswirkungen auf ihren bestehenden Vertrag.
Mhm. But wait, there's more.
But wait, there's more. Dann geht man eben auf diese besagte Seite, von der Ingo eben sprach, wo dann steht, ja, hier upgraden, müssen Sie diesen Prozess durchmachen. Und Schritt 2 im Prozess ist, dass man Zusatzpakete aktivieren soll. Hm. Yeah. Ja, die ersten 3 Monate kostenlos und ab dem 30.06. dann 7,95. Und ich denke mir, Moment, wie war das doch gleich mit dem kostenlos? Und das sind halt, das Ding ist eingerichtet und da, wo sie benutzt wird, ist das mit dem Feature-Set auch okay. Das soll einfach stabil laufen. Und anstatt die Leute genießen zu lassen, dass sie jetzt auf einer Cloud-Lösung sind, die man warten kann, ohne dass die Nutzer es merken, nein, da muss man sich die ganze Zeit mit so einem Kram auseinandersetzen.
Genau. Und ich meine, es kostet ja auch schon pro Telefon oder pro Anschluss, den du da haben willst, auch nicht gerade wenig. Das sind ja dann schon irgendwie 6 € oder sowas pro Telefon, was du da einrichtest. Und wenn sie dann noch dieses Paket und, weiß ich nicht, diesen Vermittlungsplatz und das und jenes dir verkaufen wollen, das ist halt einfach dann arschteuer. Also ich habe ja auch kein Problem damit, wenn du irgendwie sagst, okay, jede Stelle kostet irgendwie, keine Ahnung, da 2-3 € und dann ist gut. Und du kannst irgendwie alles machen, ja, geschenkt. Und ich meine, die Minuten hast du eh über deinen Provider-DSL-Tarif ja drin. Aber es tut einfach weh, wenn ich diese Rechnung da sehe.
Ja, auf jeden Fall. Es ist total ätzend. Also dringender Rat, wenn ihr irgendwie könnt, wenn ihr mal an dem Punkt steht, lasst euch nicht mit dem Telekom-Krams ein. Okay. Das ist
nervig. Bei uns?
Besonders, also genau, was ich gerade eben noch ausführen wollte, wenn man jetzt upgradet, dann ist abzusehen, dass ich jeden Arbeitsplatz anfassen muss. Und das ist in so einer Organisation, da ist das nicht ein Büro, nicht zusammenhängend. Und ja, Schreikrampf.
Hass.
Und das auch noch in einer Organisation, die kein Geld hat und wo Ehrenamtler Zeug machen müssen. Hass.
Hass, Hass. Und was hast du jetzt gesagt? Machst du nicht oder was? Update zurück.
Ich habe heute eine E-Mail geschrieben, wo ich sie erstmal auf diesen Konflikt hingewiesen habe, wie das denn sein kann, dass sie in den Brief schreiben, kostenfrei und dann ist doch nicht kostenfrei. Und dann habe ich mir noch gefragt, ob sie mal, weil sie verweisen hier auf so eine schöne Hilfeseite, wo aber effektiv sehr wenig nur drinsteht, also keine klare Aussage dazu, welche Clients, was bei den Clients denn dann eigentlich passiert und was mich erwartet nach dem Dings. Man kann immerhin das Upgrade-Datum im Voraus planen. Also ich könnte jetzt sagen, in der Nacht, aber man kann das immer nur über Nacht machen. Also es geht nicht irgendwie jetzt sofort, sondern dann in der nächsten Nacht, könnte man sagen. Das heißt, man kann das im Voraus planen, so auf nächste Woche.
Wie lange kannst du es zurückstellen?
Genau, das wäre jetzt auch meine Frage.
In diesem Brief steht ganz groß, bis 31.3. erforderlich. Es lässt sich aber nirgendwo was finden, was passiert, wenn man den 31.3. verstreichen lässt. Okay. Ist dann Telefon aus oder was passiert dann?
Okay, also ich habe ja auch noch eins von diesen Telefonen hier tatsächlich. Ich wollte das jetzt für mich benutzen, aber es hängt noch in dieser Anlage mit drin sozusagen. Also es parallel mit einem anderen Anschluss. Deswegen habe ich es auch nicht gerade nicht dran, sozusagen. Es klingelt dieses Telefon hier neben mir ständig. Ich hatte das nämlich auch gesehen und gedacht, die wollen mich irgendwie ködern, irgendwas zu tun. Ich mache das jetzt nicht. Ich habe dann nur einfach diesen Anschluss letztens gemacht. Aber wenn du jetzt sagst, bis 31.3. muss es gemacht werden, dann sehe ich auch schon Probleme auf mich zukommen. ja. Also eigentlich ganz nett, du kannst ja diese, also wir haben Yearlink-Telefone und da kannst du ja auch deine eigenen ZIP-Accounts irgendwie drin speichern. Mhm. Dann hängen die halt, müssen die halt nicht über die Telekom Cloud PBX irgendwie abgehandelt werden. Ich wollte dann hier meinen eigenen ZIP-Account eintragen und dann kann ich auch irgendwann mal die Fritzbox sozusagen in Rente schicken, weil die brauche ich dann auch nicht mehr. Dann machen das einfach die Telefone direkt selber. Bei uns auf Arbeit fangen sie jetzt an, die Free PBX einzurichten und da die Telefone dran zu hängen, aber das müsste man dann halt selber wieder lokal hosten und
ich wollte gerade sagen, das klingt nicht so wie das, als wenn ich das machen will.
Ja, ich meine, es ist Open Source und du kannst es selber hosten, aber man muss sich halt drum kümmern. Das ist halt.
Genau, ich hätte gerne weniger Dinge, um die ich mich kümmern muss.
Ich weiß, deswegen hab ich das damals auch gesagt, als die Telefonanlage oder als sie das Büro umgezogen haben, gesagt, nee, ich will mich nicht drum kümmern. Von mir aus, lass uns das mit dieser Cloud PBX machen. Klingt okayisch. Ich habe auch keine Ahnung davon, aber das kriegen wir schon irgendwie eher hin, als jetzt nochmal eine extra Telefonanlage wieder aufzubauen, wie es da früher war. Und bisher lief es gut, aber wenn man sich jetzt doch ständig wieder darum kümmern muss.
Das ärgert mich so. Ich dachte, einmal eingerichtet, dann wäre jetzt einfach mal Ruhe. So wie die alte Telefonanlage, die lief, glaube ich, 15 Jahre.
Ja.
Mindestens.
Genau. Ja. Die hing da irgendwo in der Ecke und hat vor sich hingesurrt und war irgendwie mit ISDN verbunden und das hat einfach.
Die hätte auch noch weiter funktioniert.
Es hat alles funktioniert, Genau, wir haben also auch aus vor zwei, drei Jahren. Drei Jahren, das glaube ich mindestens schon wieder her, auf diese Cloud PBX umgestellt. Aber ja. Scheißdreck.
Na.
Aber gut, wenn ihr es selber bauen müsst, guckt euch mal Free PBX an.
Ich baue da nichts selbst. Keine Sorge.
Ich meine so eher allgemein an unsere Hörerschaft, es gibt auch noch Asterisk, ne, den Server habe ich mir aber damals auch nicht angeguckt, weil wie gesagt, ich wollte es auch nicht selber betreiben, aber jetzt FreePBX scheint irgendwie so ein Ding zu sein, was man sich, wenn man es jetzt selber bauen müsste, wollen, tun, anschauen sollte. Vielleicht spiele ich, weil wir es auf Arbeit brauchen, vielleicht spiele ich ja damit demnächst mal ein bisschen rum. Ja. Gut. Dann, da doch, eins ist noch, Smart Home Devices aus China.
Ach ja, goddammit. Ja. Also, damals, vor einem Jahr, war es ja noch so, wenn du quasi Zeug aus China gekauft hast, wo Wi-Fi drauf stand und Tuya, dann waren das quasi diese Geräte mit einem ESP drin. Also ESP8266 ist quasi so eine Standardkomponente, die in diesen ganzen Geräten drin waren. Und die konnte man relativ leicht umflashen. Da konnte man quasi sagen, okay, ich hätte jetzt gerne, weiß nicht, ESP Home oder Tasmutar quasi auf diesen Geräten drauf. Und das war alles total easy. Aber mittlerweile, also quasi ein Jahr später, oder weiß nicht, vor einem halben Jahr oder sowas hat es schon angefangen, haben quasi diese Hersteller gemerkt, dass sie, weiß ich, noch irgendwie 2 Cent sparen können, wenn sie nicht diese Standardboards nehmen, sondern anstatt ESP8266 ein BK7231, was quasi ein anderer Controller ist, der aber quasi das gleiche macht, also quasi gleiche Komponente, nur da ist irgendwo wahrscheinlich ein Pin umgebogen oder so. Und also intern, so dass es quasi dann, dass die nicht mehr kompatibel sind. Ich habe quasi so einen Controller bestellt, habe gedacht, okay, voll cool, ich mache hier ESP Home drauf, alles kein Problem. Stellt sich heraus, genau so ein Shit-Teil. Ja.
So ein man sieht es von außen nicht, oder du hast.
Das hat sich irgendwann geändert. Das hat sich irgendwann geändert und zwar, für den Controller, warte. Das hat sich irgendwie Mitte letzten Jahres geändert. Ich verlinke den hier mal ganz kurz. Und zwar steht dann quasi auf der Tastmutterseite: Warning! Since bla bla bla, this is not compatible anymore.
Yay.
Das ist so ein Bullshit.
Ja, der neue Chip ist natürlich viel besser.
Das kostet garantiert einfach einen Cent weniger oder so. Das kann keinen anderen Grund geben dafür, weil der Chip selber der gleiche ist. Also von der Funktionalität und von der quasi vom Pinout und von diesen ganzen anderen Sachen, das ist quasi das gleiche Ding, nur dass es halt nicht mehr funktioniert.
Ja, ich habe das neulich auch gehabt. Ich wollte so Steckdosen haben und habe die ersten, die mir geschickt wurden, wieder zurückgeschickt, weil die hatten irgendeinen Zusatzbuchstaben dann im Namen drin und das war dann eben genau kein ESP mehr und wo das Mutter nicht drauf war.
Ja, genau. Also stellt sich heraus, die Zukunft dreht sich auch für diese Open-Source-Alternativ-Firmware-Projekte weiter. Es gibt für diesen BK7 blablabla Controller gibt es alternative Firmware, die man vergleichsweise genauso flashen kann wie die ESP8266 Firmware. Ich habe hier einmal verlinkt im Pix. Ich ziehe das mal nach oben. OpenBK heißt es oder OpenBeacon. Und die kann man drauf flashen, sieht genauso aus wie Tasmutter. Hat jetzt auch funktioniert, es unterstützt auch quasi dieses Strommessteil und so. Das ist quasi ein Ding, aber das hat mich schon Zeit gekostet, quasi das herauszufinden, was da jetzt das Problem ist, weil mit ESP war es halt so, du konntest die quasi übers Netzwerk flashen, dann konntest du quasi so einen Online-Flasher benutzen und bei diesen neuen Teilen musst du quasi an die Pins ran und musst da ranlöten und so, und das war ein bisschen Shit. Aber am Ende hat es funktioniert, was okay ist. Aber es hätte auch echt einfacher sein können. Das ist jetzt, was ich jetzt benutzt habe, ist quasi die alternative Firmware, für die so aussieht wie Tasmutter. Also Tasmutter ist quasi so eine ESP-Alternativ-Firmware mit einer grafischen Oberfläche und mit ein bisschen Einstellungen und so. Eine der ersten, die das ganz gut gemacht haben. Ich hätte eigentlich lieber ESP Home gehabt. ESP Home ist quasi so ein Firmware-Generator. Also du nimmst nicht so eine Standard-Firmware, sondern du erzeugst aus einer YAML-File deine Firmware. Und die Firmware kannst du dann auf den ESP flashen. Da gibt es auch eine Alternative für diese OpenBK, aber ich habe das nicht zum Laufen gebracht. Also keine Ahnung, was da immer am Arsch war. Ich war dann erstmal happy, dass nach dieser Lötaktion das überhaupt noch hochgefahren ist. Hab das jetzt erstmal so gelassen und benutze das gerade so, weil es halt, es funktioniert lokal, es unterstützt MQTT und diese Home Assistant-Integration. Und von daher macht es erstmal alles das, was ich brauche, auch wenn es noch nicht quasi perfekt so ist wie die anderen coolen Geräte, die ich sonst habe. Ja, das ist quasi mein Mimimi. Diese shitting Teile, dass sie da irgendwas geändert haben müssen. Bullshit. Tuya ist quasi die Firma, die diese Teile herstellen. Und die haben aber gemerkt, dass sie viel noch mehr Geld machen können oder so damit.
Aber ich hatte das so verstanden, was ich da gelesen hatte, dass die parallel auch explizit mit vorinstallierten Tasmota jetzt Geräte verkaufen.
Das kann sein, aber wenn es Tasmota ist, dann ist auf jeden Fall ein ESP drin. Gerade.
Eben. Tasmota also ist genau und
sie ich habe natürlich nicht drauf geachtet. Ich habe gedacht, das sind diese scheiß Teile, die sehen alle gleich. Stellt sich heraus, ist nicht so.
Das war dann keine Ahnung, ob sie die dann für einen Euro mehr verkaufen und das
ja,
ist.
Ja, wahrscheinlich. Und den Euro habe ich nicht. Das kann ich mir nicht leisten. Ich kaufe lieber den billigen Shit. Und dann habe ich das Problem mit irgendwelchen Randlöte-Scheiß. Aber so ist halt. Wie gesagt, ich war erfolgreich, was ganz cool ist, aber ich war da nicht happy. Also es war auch ein Abend, wo ich das quasi gemacht habe.
Ja.
Gut, haben wir alle rumgeheult.
Ja. Yeah.
Kommen wir zum Lesefonds. Ich habe ein Paper mitgebracht, was ich nicht gelesen habe.
Perfekt, das sind immer die besten Paper.
Genau, aber ihr könnt es machen. Und zwar GPT-4 Technical Report von OpenAI kam vorletzte Woche irgendwie raus. Könnt ihr euch angucken, was so der Unterschied ist.
Was macht das?
Zu GPT-3 und 4 und was so die Unterschiede sind und wie die Modelle so funktionieren. Und
ist das gut jetzt?
Also das ist alles total gut. Wenn du wissen willst, wie das ganze Ding funktioniert, liest du das durch.
Aber das sind voll viele Zahlen und so. Kannst du mir mal sagen, ob das jetzt viel geiler ist oder nur ein bisschen geiler?
Viel geiler.
Auf viel geiler. Durch.
Ja, ist das alles ist viel geiler.
Die Zahlen sind höher. Guck mal, die grüne Zahl von GPT-4 ist höher. Ja. Das ist gut.
Genau.
In Mathe ist auch höher.
Ja.
Ist auch gut. Kann besser Grundrechenarten wahrscheinlich. Ja. Kann besser Learning, besser Business, besser Code.
Da sind auch viele Beispiele drin. Also es ist super. Lest euch das durch. Das ist der, wenn ihr was über GPT-4 wissen wollt, dann müsst ihr diesen Report jetzt lesen.
Die schreiben auch noch darüber, wie es quasi früher war mit Early GPT-4, dass er dir quasi erklärt hat, wie du eine Bombe bauen kannst. Aber mit dem Latest GPT-4 macht das nicht mehr. Ich weiß nicht, warum sie damit angeben, aber naja, das ist so halt. Hört sich nach einem Nachteil an, ehrlich gesagt.
Ja. Tja, je nachdem, wen du fragst, ne?
Ja.
Jo, also ganz schön viele Seiten zu lesen. Also könnt ihr euch, keine Ahnung, mal in einer ruhigen Minute zu Gemüte führen.
Mhm.
Lesebefehl. Lesefu. Gut, dann nächstes. Du hast wieder ein Video mitgebracht unter Lesefu.
Ja, Mensch. So ist es halt. Man kann auch mal Sachen sich vorlesen lassen.
Mhm.
Und zwar geht es darum, warum 1.1.1 minus 1.1.1 ein valider Windows 95 Key ist.
Ja. Mhm. Yeah.
Und, genau, und vielleicht erinnern sich Leute noch daran.
Musste man da auch Keys eingeben? Echt, war das auch schon so?
Ja, genau. Von Stack Smashing, der kommt hier aus der Gegend. Ich weiß gar nicht, ob der jetzt immer noch hier wohnt, aber genau. Das ist quasi einer, der gesagt hat, okay, dieses Hacking-Zeug so erklären, das finde ich ganz cool und macht sich damit quasi auf YouTube ein Stück weit selbstständig. Ich weiß nicht genau, ob er damit genug Geld macht gerade, aber es
okay, auf jeden Fall eine coole Sache. Videos.
Ja, es ist quasi ein Channel, der relativ belebt ist und auch relativ, also immer noch up-to-date, immer noch quasi, macht immer wieder neue Sachen im Bereich Hacking, ob es jetzt quasi irgendwelchen Retro-Kram ist oder irgendwelche anderen Sachen, aber Hacking da auch sehr grob, also nicht nur quasi, okay, wie man jetzt eine SQL-Injection macht oder sowas, ich meine, das hat er auch gemacht, aber es geht da quasi um verschiedene andere Sachen. Und das ist cool. Genau, das wollte ich hier quasi einmal pluggen. Und das Video ist ganz witzig.
Gut. Dann noch kaputtes ZFS on Arch Linux.
Genau, when root on ZFS breaks on Arch Linux. Ich wollte dazu eigentlich nur sagen, wenn nichts wäre, wäre es nicht passiert. Und das ist quasi schon die ganze Geschichte quasi. Wenn du in Arch Linux jetzt das aktuelle ZFS updaten würdest, dann würde alles explodieren, deswegen nicht updaten. Niemals.
Okay. Ist eh immer eine goldene Regel. Niemals updaten.
Niemals updaten, dann kann auch nichts kaputt gehen. Sehr einfach. Sehr oder schön. Andere Leute dafür bezahlen, dass sie dein Shit updaten.
Ja, das ist auch immer wunderbar.
Und dann vorher auch testen, bevor sie es updaten.
Nee.
Einfach nur machen. Nee, dafür das kannst du auch als von Praktikanten dann machen.
Ja, lassen. Ja, ja. genau. Okay, dann kommen wir zu den Picks. Ich habe einen Pick, der mir oder der uns geschickt wurde, dass wir es quasi picken sollen oder mal sagen sollen. Und zwar die Revision Party.
Ist mal wieder.
Ist
oder war
in,
die schon?
Die ist demnächst, 7. bis 10. April in Saarbrücken. Komm vorbei, ist im E-Werk. Die Demoszene, die, ich weiß nicht, die größte Demoszenen-Party-Gedöns auf der Welt, wie auch immer. Komm vorbei, wenn euch solche Sachen interessieren.
Schön.
Jupp. Auf jeden Fall cool, da wird immer viel, also ja, wird viel gebastelt.
Hier diese Demos vom neuen Counter-Strike kannst du da spielen.
Genau.
Und
vom neuen Doom 3D.
Nesca oder so. Ja, was ja. Halt dann auch immer auf dieser GameStar drauf war.
Ja, ja, genau, ja. Ja, ja, und alles blinkt bunt. Bestimmt ist alles Nanolief oder so. Ja.
Genau. Kriegst du auch irgendwie 500 Stunden AOL geschenkt oder so.
Ja. Ist tatsächlich ein Kollege hat letztens CDs aussortiert und hat
oh nein,
die AOL Gold Edition
oh Gold
AOL 7.0 Gold Edition 500 Stunden gratis, habe ich gesagt, ja, die habe ich auch noch irgendwo.
Die wird auch da irgendwo bleiben.
Der, die hängt jetzt am Bürotür sozusagen. So, ja, wunderbar. Gut, wer hat noch was zu picken? Nix. 20 Years of Nix.
Achso, doch, nein. Genau, Nix. Ich habe noch nichts zu picken. Und zwar ja. Nix, der Paketmanager, das Universum, das Ökosystem.
Ist schon 20 Jahre alt?
20 Jahre alt geworden. Scheiße. Ja, krass. Oder? Und es gab natürlich viele Partys zum quasi feiern.
Party!
20 Years of Nix. Gibt es da quasi eine Liste von Meetups, die quasi dass diese 20 Jahre feiern wollen und dann quasi, wenn man da hingehen möchte, gibt es immer noch was. Oh, 31.3. ist hier nixhackertalk@freiheit.com in Berlin, Hamburg. Da ist quasi noch eine Party. Ansonsten waren die anderen, glaube ich, alle schon. Nee, 27. Ist heute 27?
Ja, heute.
Ja, dann trifft sich gerade die NixOS User Group in Zürich.
Ach, Grötze.
Zum Feiern. Nee, 5. 27.5. Sorry. 27.5.
Ah, das ist ja noch. Da könnte er
komisch
ja.
In die Zukunft geplant.
Ah, ja. Können wir noch Reiseplanung machen?
Ja. Kannst du Reiseplanung nach Zürich planen, ja. Schön.
Wunderbar. Jo, dann sind wir durch.
Genau.
Mit dieser kleinen, feinen Sendung. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns dann nächstes Mal wieder beim 12-Finger-Schreiben. Und statt der Binärgewitterwoche haben wir jetzt eine Bahnwoche oder so.
So, aber ich hoffe nicht, dass ihr eine Bahnwoche warten müsst, bis wir wieder senden.
Nee, aber die Binärgewitterwoche, ihr wisst ja, das sind 1, 2, 3
In
Wochen.
Der Zwischenzeit druckt Ingo Eisen hier noch aus alle. Handys.
Genau. Ich habe irgendwie auch noch ein paar alte Handys hier rumliegen. Die müsste ich eigentlich mal irgendwo abgeben.
Die ganzen SMS runterziehen.
Und erst die ganzen SMS runterziehen, genau. Und dann
hat da so ein Schnellhefter gereicht? Oder hast du da so einen Kitten gehabt? Das,
ja, du weißt ja, das sind alle im Keller noch. Große, große Wände an Schnellheftern. Wie man das halt so kennt. Gut, ich wünsche euch wie immer eine frohe Zeit. Pass auf euch auf. Habt Spaß.
Am Gerät.
Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Ciao.
Bis zum nächsten Mal.